Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute starten wir einen neuen Themenblock und wie wir ja schon in der letzten Folge anmoderiert haben, wollen wir uns um Origin Stories von drei verschiedenen Buchserien kümmern. Den Start macht heute der Mystery Club und dort der erste Band mit dem Titel Geheimnisvolle Spuren. Hallo Marc.
Hallo Heike. Wir kennen beide ja die Serie, haben sie ein bisschen nach der Jahrtausendwende gelesen und wie so vieles in der Bücherei gefunden. Und auch da ist es aufgefallen, weil es war ein einheitlicher Buchrücken, ziemlich viel schwarz an einer Wand. Und da haben wir mal nachgeschaut und das war der Mystery Club. Das Buch stammt aus dem Ravensburger Verlag, hat etwa 180 Seiten. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass am Ende eine Leseprobe drin ist. Und zwar das erste Kapitel des zweiten Bandes. Auf dem Cover sehen wir drei Mädchen, etwa 15, 16 Jahre alt würde ich schätzen, die etwas angespannt schauen. Im Hintergrund sind ein paar Häuser zu sehen, beleuchtete Fenster, es ist dunkel, sie haben eine Taschenlampe. Es sieht also so aus, als gäbe es in der Geschichte irgendwo eine Suche, eine Verfolgungsjagd oder ähnliches. Die Autorin ist Fiona Kelly. Das Buch im englischen Original stammt aus dem Jahr 1993 und trägt den Titel The Mystery Club, Secret Clues. Die deutsche Übersetzung kam zwei Jahre später auf den Markt. Das Buch ist ein Hardcover und wenn man mal durchblättert, sieht man, es gibt keine Bilder und der Satz ist sehr eng. Die Seiten haben sehr viel Text, alles Blocksatz, ohne anderthalbfachen Zeilenabstand zwischen zum Beispiel den Absätzen. Es ist auch nichts eingerückt, man muss also ziemlich viel lesen in dem Buch. Lustig fand ich, dass an dem Buch, das wir uns gebraucht gekauft haben, noch ein Preisschild von damals draufklebt, 12,80 Mark. Als ich die Zahl gelesen habe, kamen in meinem Kopf gleich zwei andere Preise, die wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo eine Rolle gespielt haben. 8,80 Mark und ich musste sofort an die blauen DKGG-Bücher denken. Das kommt wahrscheinlich hin irgendwann in den 80ern oder 90ern. Und 15,80 Mark für die dicken Silberbände von Perry Rhodan. Wir wollen das Buch heute mal anders besprechen, wie sonst unsere Besprechungen ablaufen. Wir wollen es quasi selbst neu kennenlernen und verzichten deshalb auf die allgemeinen Fakten, haben auch selbst nicht mehr nachgeschaut, was sonst noch alles im Mystery Club eine Rolle spielt und schauen mal, wie uns das Buch im Laufe des Lesens gefallen wird.
Da wir uns ja dem Buch jetzt als Neuleser nähern, wissen wir nichts über den Fall außer dem Cover und dem Klappentext und deshalb lese ich jetzt mal schnell den Klappentext noch vor. Holly, Tracy und Belinda lieben spannende Krimis und gründen deswegen den Mystery Club. Doch wer kann ahnen, dass die drei Mädchen in einen echten Kriminalfall verwickelt werden, als sie im Keller ihrer Schule ein altes Gemälde finden? Dieses Bild soll geheimnisvolle Hinweise auf das verschwundene Vermögen einer Adelsfamilie enthalten. Die Mädchen finden immer mehr heraus und als ihnen bei ihren Ermittlungen auch noch zwielichtige Gestalten in die Quere kommen, ist klar, der Mystery Club ist auf der richtigen Spur.
Kapitel 1 trägt den Titel Freunde und Feinde. Wir starten mit Holly Adams, sie ist 15 Jahre alt und ist gerade mit ihrem Bruder Jamie, der 4 Jahre jünger ist, in der englischen Kleinstadt Willowdale. Sie wollen sich die Stadt nämlich anschauen. Willowdale liegt in der Grafschaft Yorkshire und die Adams sind vor einer Woche aus London hierher gezogen. Wenn man sich die Englandkarte anschaut, dann ist das ein ganz schönes Stück, ungefähr die Hälfte der Höhe von England nach Norden von London aus gesehen. Wir erfahren auch, dass Holly lange braune Haare hat und wenn wir aufs Cover schauen, dann ist sie wohl das mittlere der drei Mädchen, diejenige mit der Taschenlampe. Weil Holly aber keine Lust hat, ihrem Bruder in den Computerladen zu folgen, wartet sie in einem kleinen Park und da passiert gleich was Aufregendes. Sie kann nämlich zwei Männer belauschen, die sie selbst nicht sehen und ein gewisser Barney möchte von einem gewissen Harry Geld haben, denn er habe doch dicht gehalten, während er im Knast saß. So einfach wird es aber nicht, denn irgendeine dritte Person, von der wir hier noch nicht den Namen erfahren, schuldet Harry Geld und Harry denkt sich, er könnte sich doch als Mittelsmann aus der ganzen Sache rausnehmen und tritt deshalb seine Forderung an Barney ab. Um welchen Betrag es geht, erfahren wir nicht. Und ob die Forderung von Harry auch höher ist, sodass Barney auch einen Grund hat, diesen Tausch zu akzeptieren, das wird hier jetzt auch nicht gesagt. Holly linst um eine Mauerecke und kann gerade noch sehen, wie eine Gestalt wegläuft. Sie sieht nur den Rücken und ein auffälliges Symbol, einen fliegenden Adler auf einer Jacke. Die zweite Person kommt ihr entgegen, schaut sie ein bisschen misstrauisch an, spricht Holly aber nicht an. Er scheint wohl nicht den Verdacht zu haben, dass das Mädchen sie belauscht hat. Dann kommt Jamie aus dem Computerladen zurück und die zwei gehen essen. Wie viel Zeit bis zur nächsten Szene vergeht, ist unklar. Wir verstehen es so, dass diese Szene in Willowdale wohl am Wochenende passiert ist und wir jetzt Montag haben. Wir sind auf jeden Fall in der Schule, in der Winifred Bowen Davis Schule, die Schule, die Holly besucht. Dummerweise ist sie mitten im Schuljahr gewechselt. Das heißt, Freundinnen finden wird etwas schwierig. Ob es ihr allererster Schultag ist, kommt jetzt hier nicht raus. Auf jeden Fall ist es die allererste Kunststunde, die sie besucht. Und der Kunstlehrer Mr. Barnard spricht über die vielen Ölgemälde in der alten Schule. Und das wird auch gleich die erste Hausaufgabe. Die Schüler sollen sich nämlich jeder eins dieser Gemälde aussuchen und darüber schreiben, warum gerade dieses Gemälde besonders interessant ist. In der Mittagspause sucht Holly die Chefredakteurin der Schülerzeitung auf, Stephanie Smith. Die hat ihr Büro in der Bibliothek. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat Holly, wie wir erfahren, in London mit ihrer besten Freundin Miranda Hunt ebenfalls in der Schülerzeitung gearbeitet. Holly hat sie sogar herausgegeben und das wäre doch eine gute Möglichkeit, vielleicht Leute kennenzulernen. Außerdem will sie auch Journalistin werden, das heißt, Schreiben ist sowieso ihr Ding. Im Gegensatz zu Holly finde ich jetzt den Namen der Schülerzeitung Winformation gar nicht so schlecht. Sie spricht mit Steffi und diese lässt sich, das muss man so formulieren, gnädigst dazu herab, dass sie Holly erlaubt, einen Artikel über eins der nächsten Schulereignisse zu schreiben, ein Hockeyspiel. Und falls dieser Artikel wieder erwarten, Steffi glaubt es nämlich eigentlich nicht, gut ist, dann könnte es sein, dass Steffi den Artikel vielleicht drucken wird. Man kriegt hier direkt den Eindruck, dass die Chefredakteurin der Meinung ist, die Schülerzeitung wäre ihr persönliches Eigentum. Holly allerdings denkt sich, ich habe schon einige Dinge gesehen, die mir nicht gefallen, die ich ändern würde. Aber das sagt sie natürlich im Moment noch nicht. In der letzten Szene des ersten Kapitels sind wir im Haus der Familie Adams. Es liegt am Rand der Altstadt von Willowdale, ist ziemlich alt, sanierungsbedürftig. Im Moment laufen gerade Reparaturen, Renovierungsarbeiten. Es ist eine einzige Baustelle. Wir erfahren den Grund für den Umzug mitten im Schuljahr. Die Mutter von Holly hat in London nämlich in einer Bank gearbeitet, in Willowdale aber die Chance bekommen, Filialleiterin zu werden. Und diesen Karrieresprung hat sie angenommen. Auch ihrem Mann war das durchaus recht. Er war ein angesehener, erfolgreicher Anwalt in London, kann jetzt aber sein Hobby zum Beruf machen. Er fängt nämlich an, mit Holz zu arbeiten. Er macht eine Tischlerei auf. Und als wir das gelesen haben, fällt einem natürlich sofort die Buch- und Hörspielserie Die drei Ausrufezeichen ein, die ja ungefähr 10 Jahre später auf den deutschen Markt kam. Dort ist es nämlich ziemlich ähnlich. Es könnte also sein, dass die drei Ausrufezeichen vielleicht beim Mystery Club Anleihen genommen haben, dass der Mystery Club die Inspirationsquelle war. Denn bei den Ausrufezeichen ist es ja die Mutter von Kim, die einen Karrieresprung macht. Sie wird ja irgendwann Schuldirektorin. Und der Vater gibt seinen Beruf auch auf und fertigt dann Kuckucksuhren. Und Kim ist ja bei den Ausrufezeichen das, was Holly beim Mystery Club ist, nämlich quasi die Initiatorin. Denn dazu kommen wir jetzt. Holly will ja unbedingt Freundinnen finden und die Eltern sprechen darüber, dass es in der Schule eine Menge an Schulclubs gibt. Sie könnte doch mal versuchen, dort Anschluss zu finden oder vielleicht sogar einen eigenen Club gründen. Und die Idee gefällt Holly. Sie feilt dann den ganzen Abend an einer Anzeige für die Schülerzeitung, für den Mystery Club.
Und der Anzeigentext, mit dem Holly nach stundenlangem Hin und Her überlegen und kürzen und machen und tun dann schlussendlich zufrieden ist, ist der folgende. Magst du Krimis? Liest du gerne ein spannendes Buch? Dann werde Mitglied im Mystery Club. Viel Spaß und Unterhaltung, Diskussionen, Büchertausch. Vielleicht einen eigenen Krimi schreiben? Meldet euch bei Holly Adams, Klasse 9b, Freitag in der Mittagspause. Hollys ganze erste Schulwoche überspringen wir und landen jetzt am Freitag. Freitag ist nämlich der Erscheinungstag der Schülerzeitung Winformation. Und Holly blättert sie ganz aufgeregt durch, ob ihr tolles Inserat denn jetzt auch tatsächlich erschienen ist. Nach etwas Suchen findet sie es dann. Allerdings hat Steffi es radikal gekürzt und irgendwo ganz unten in die Ecke gequetscht. Und aus Hollys sorgfältig formulierter Anzeige ist jetzt Folgendes geworden: Der Mystery Club, Klasse 9b, Freitag, Mittagspause. Außerdem ist auch der Bericht über das Hockeyspiel von Holly erschienen. Da hat Steffi aber genauso rigoros drin rumgekürzt. Es hat eigentlich kaum noch Ähnlichkeit mit dem Artikel, den Holly geschrieben hat. Und besonders ärgerlich ist das, weil sie praktisch die ganze Nacht dran gearbeitet hat. Das Hockeyspiel war mittwochs und Steffi hat gesagt, Redaktionsschluss ist Donnerstag sehr früh. Holly ist also geladen und will jetzt Steffi zur Rede stellen, was das denn soll. So kann man doch mit seinen Mitarbeitern nicht umgehen. In ihrem Redaktionsbüro in der Bibliothek ist Steffi allerdings nicht anzutreffen, sodass Hollys Wut erstmal ins Leere läuft. Die lenkt sie jetzt um, läuft ein bisschen durch die Schule und guckt sich die ganzen Ölgemälde an. Es gibt ja noch diese Hausaufgabe von dem Kunstlehrer Mr. Barnard. Jeder Schüler soll einen Aufsatz schreiben über eines der Ölgemälde, die dort überall rumhängen. Und Holly sucht sich ein Gemälde aus. Das ist nämlich ein Porträt der Schulgründerin Winifred Bowen Davis. Das hängt prominent in der Eingangshalle. Und irgendwie fasziniert dieses Gesicht Holly. Die Frau blickt wohl sehr streng, aber hat doch irgendwas im Blick, was Holly geheimnisvoll findet. Und sie nimmt sich vor, auch etwas über die Lebensgeschichte dieser Frau herauszufinden. Mittlerweile ist jetzt die Mittagspause gekommen. Holly geht zu ihrem Klassenzimmer und wartet, ob sich auf diese nichtssagende Anzeige, die irgendwo ganz unten in der letzten Ecke reingequetscht wurde, überhaupt irgendjemand meldet. Hat da schon relativ wenig Hoffnung. Aber ein Mädchen stürmt rein, Tennisschläger in der Hand, voll das Energiebündel. Sie stellt sich vor als Tracy Foster. Sie wird beschrieben, dass sie kurze blonde Haare hätte. Wir stellen also fest, das muss wohl das linke Mädchen auf dem Cover sein. Wobei ich jetzt von der Beschreibung her, Holly hat lange braune Haare und Tracy hat kurze blonde Haare. Auf dem Cover würde ich sagen, beide haben kinnlange Haare. Aber gut. Tracy stellt sich vor, sie ist Halbamerikanerin, ihr Vater ist Amerikaner und sie hat die erste Hälfte ihres Lebens in Kalifornien verbracht. Doch ihr Vater und ihre Mutter, die Engländerin ist, haben sich getrennt und seither lebt sie jetzt mit ihrer Mutter, die Kindergärtnerin ist, hier in Willowdale. Tracy ist praktisch Mitglied in allen Clubs der Schule und deshalb war sie neugierig, hier soll jetzt ein neuer Club aufmachen, da will sie auch mal reinschnuppern. Worum geht's denn eigentlich? Welche Art von Krimis hast du dir denn da gedacht? Und da sind wir ein bisschen stutzig geworden, denn in dieser verstümmelten Anzeige, die Steffi gedruckt hat, ist ja nur noch die Rede vom Mystery Club. Zumindest in der deutschen Übersetzung ist da von Krimis eigentlich nicht die Rede. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine Übersetzungsunschärfe, weil Mystery Novels im Englischen halt Krimi-Geschichte heißt. Insofern könnte man von Mystery Club da durchaus auf Krimi schließen. Holly erklärt ihr also, dass sie sich das so vorgestellt hat, dass man gemeinsam Krimis lesen könnte, darüber diskutieren, Bücher austauschen und so weiter. Und mitten in diesem Gespräch kommt jetzt aber noch ein weiteres Mädchen in den Klassenraum. So ziemlich das genaue Gegenteil von Tracy. Es ist Belinda Hayes. Sie hat lange braune Haare und trägt eine Brille, also das dritte Mädchen, das rechte auf dem Cover. Und sie sieht Tracy und ist schon gleich erschreckt, weil Tracy halt als das Energiebündel der Schule bekannt ist. Und Belinda fragt erstmal nach, ob dieser Club hier vielleicht was mit Sport zu tun hat, dann wird sie nämlich gleich wieder gehen. Wir erfahren nämlich, dass Belinda eigentlich ziemlich faul ist und nur ihre Mutter sie hergeschickt hat, weil ihre Mutter der Meinung ist, Belinda verbringe zu viel Zeit allein zu Hause. Sie müsste doch mal unter Leute gehen und sie soll sich gefälligst einem Schulclub anschließen. Und irgendwie kommt mir das bekannt vor. So was Ähnliches habe ich persönlich nämlich auch erfahren. Ich habe auch sehr gerne in meinem Zimmer gelegen und einfach nur Bücher gelesen oder Fernseh geguckt oder mich sonst wie einfach alleine beschäftigt. Und meine Eltern haben mir irgendwann auch mal gesagt, das geht so nicht weiter, du musst mal rausgehen, unter Leute gehen und dich ein bisschen bewegen. Such dir irgendein Hobby. Es ist uns völlig egal, ob du Gitarrenunterricht haben willst oder ins Karate gehen willst oder zum Fußball oder in einen Chor. Such dir bitte ein Hobby. Und daraufhin bin ich dann einmal die Woche zum Reiten gefahren. Und das ist eine weitere Parallele zu Belinda. Belinda erzählt den beiden anderen nämlich jetzt, dass ihre ganze Energie für ihr Pferd drauf geht. Belinda hat ein eigenes Pferd, ein Vollblut namens Milton. Und für das tut Belinda alles. Für Milton mistet sie auch den Stall aus. Mit Milton macht sie stundenlange Ausritte. Aber ansonsten ist sie halt sehr bequem, sagen wir es mal so. Mittlerweile ist die Mittagspause so ungefähr zur Hälfte vergangen. Die Mädchen denken nicht, dass noch irgendjemand sich als Interessent für den Club meldet, beschließen aber, 3 ist genau die richtige Mitgliederanzahl für den Mystery Club, der jetzt einfach gegründet wird. Und als erste Amtshandlung gehen sie erstmal zusammen ein Eis essen.
Kapitel 3 im Schularchiv. Wir befinden uns jetzt Samstag bei Holly zu Hause in ihrem Zimmer. Das ist einer der wenigen Orte in dem Haus der Adams, die schon halbwegs okay sind. Sie hat also alles ausgeräumt und es findet das erste Mystery Club Treffen statt. Wir erfahren ein bisschen was über den Charakter. Holly selbst liest nämlich sehr gerne. Belinda, wir wissen ja schon, sie ist faul, ist auch was das angeht faul. Sie wartet lieber auf den Film. Das passt also schon sehr gut zusammen. Tracy hat dann die erste Mystery Club Idee, man könnte doch ein Brettspiel zusammen entwickeln. Das machen sie den Nachmittag lang auch. Es wird dann ein Spiel werden mit Ereigniskarten, man muss Verbrecher jagen und stürzt in Bergwerke, muss eine 6 würfeln, um wieder rauszukommen. Da haben sie auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Am nächsten Montag geht Holly in der Schule zur Schuldirektorin. Sie denkt wieder an ihre Hausaufgabe über das Ölgemälde der Schulgründerin und will wissen, ob die Direktorin ihr denn irgendetwas erzählen kann. Das könnte sie wohl, aber es wäre doch bestimmt viel spannender, wenn Holly das selber rausfindet. Und deshalb schickt sie Holly ins Schularchiv. In der Mittagspause geht also der Mystery Club in einen dunklen Kellerraum. Alles total staubig, da war wohl schon seit Jahrzehnten gefühlt keiner mehr. Sie blättern sich durch alte Schulbücher, Klassenbücher und sonstige Dokumente und finden irgendwann eine zusammengerollte Leinwand. Die muss ziemlich groß sein, es ist die Rede davon, dass sie 1 Meter ist. Länge oder Breite ist nicht klar, aber ist nicht so ganz wenig. Die ist mit ganz vielen Schnüren verknotet, das stellt aber für Belinda, die die Knotenexpertin ist, kein Problem dar. Was dann zum Vorschein kommt, ist ein altes Gemälde. Es zeigt eine sehr traurig blickende Frau in einer Sommeridylle, eine herrschaftliche Villa in einem Garten, ein Sommerhaus, ein Pavillon. Sie trägt ein weißes Kleid. Die Kinder denken, so ein verstecktes Bild ist vielleicht total wertvoll, rennen nach oben ins Büro der Schuldirektorin. Dort treffen sie auf den Kunstlehrer und zeigen ihm das sofort. Der kann ihre Vermutung nicht bestätigen, denn das Bild ist signiert. Es steht drauf RB nach HB und dieses nach bedeutet in der Regel, dass es eine Kopie ist. Aber die Information ist falsch, die er von sich gibt, denn er glaubt, das war bestimmt ein Schüler, der das vor ein paar Jahren gemalt hat und das ist dann im Keller gelandet. Die Schuldirektorin kennt das Bild, das ist nämlich das Gemälde der sogenannten Weißen Lady. Das hing eigentlich in ihrem Büro, aber weil die Frau so traurig guckt, das hat sie den ganzen Tag über nicht ausgehalten. Deswegen hat sie das Bild zusammenrollen und in den Keller bringen lassen. Um die Weiße Lady rankt sich aber ein Geheimnis. Das kann sie dem Mystery Club gerne erzählen, aber nicht jetzt, denn es klingelt zum Nachmittagsunterricht.
An diesem Nachmittag kann natürlich niemand des Mystery Clubs dem Unterricht noch konzentriert folgen. Es gibt eine Szene, wo beschrieben wird, dass Holly und Tracy sich den ganzen Unterricht über Zettelchen schreiben mit Mutmaßungen, was es denn mit diesem Bild auf sich haben könnte. Das hat mich jetzt wieder ein bisschen verwirrt. Diese ganze zeitliche Abfolge in diesem Buch ist manchmal ein bisschen chaotisch. In dem Gründungstreffen des Mystery Clubs, als Tracy in das Klassenzimmer reinkam, gab es nämlich so einen Dialog: Dich kenne ich gar nicht, du bist neu hier. Bist du Holly? Hast du die Anzeige geschaltet oder so? Das heißt, ich hatte den Eindruck, dass Holly und Tracy sich überhaupt nicht kennen. Wenn Holly und Tracy aber mindestens einen Kurs zusammen haben, dann sollte wenigstens Tracy Holly schon mal gesehen haben. Wenn ich davon ausgehe, dass in England so ein Kurssystem herrscht und Holly in der neuen Schule jetzt, keine Ahnung, 100 neue Mitschüler kennenlernen muss, dass die sich dann nicht unbedingt an Tracy erinnert, sehe ich ein. Aber für Tracy ist es ja nur ein einziger neuer Schüler, der mitten im Schuljahr dazukommt. An den erinnert man sich doch. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Der Nachmittagsunterricht kommt irgendwann dann trotzdem zu einem Ende und der Mystery Club trifft sich wieder bei Miss Horswell im Direktionsbüro. Die Schulleiterin erzählt ihnen jetzt die Geschichte der Weißen Lady. In der Nähe von Willowdale gibt es ein Herrenhaus oder wie auch immer man das bezeichnen soll. Hier wird es immer als Abtei benannt, namens Woodfrey, wo eine Familie namens Barstable residiert hat. Das müssen wohl reiche Leute gewesen sein, die man in der ganzen Umgebung von Willowdale kannte. Hugo Barstable hat kurz nach der Gründung der Winifred Bowen Davis Schule im 19. Jahrhundert dieser Schule ein Bild geschenkt. Das hat er selbst gemalt, das war das Original des Porträts der Weißen Lady. Das Bild muss ziemlich wertvoll gewesen sein. Es sollte als Notgroschen für die Schule dienen und nur im Falle, dass die Schule in Geldnöte gerät, verkauft werden dürfen. Ein Enkel von Hugo Barstable namens Roderick Barstable hat dann Jahre später das Familienvermögen verspielt. Die Barstables gerieten in Geldnot und Roderick hat das Bild von der Schule zurückgefordert. Die Schule hat es aber überhaupt nicht eingesehen. Geschenkt ist geschenkt. Das Bild natürlich nicht rausgerückt, weil aus ihrer Sicht Roderick da überhaupt kein Recht drauf hatte. Und daraufhin wurde eines Nachts in der Schule eingebrochen und das Bild der Weißen Lady wurde gestohlen. Der Verdacht fiel jetzt natürlich sofort auf Roderick, aber das Bild wurde nie bei ihm gefunden. Trotzdem ist er kurze Zeit später in den Knast gewandert, allerdings wegen eines anderen Delikts, wegen Betrugs. Und dort im Gefängnis hat Roderick jetzt aus dem Gedächtnis eine Kopie dieser Weißen Lady gemalt. Das ist das Bild, was der Mystery Club hier im Keller gefunden hat. Deshalb ist es auch signiert mit RB nach HB, Roderick Barstable, nach dem Original von Hugo Barstable. Jetzt geht die Legende, dass Roderick auf dieser Kopie Hinweise auf das Versteck des Originals eingemalt hat. Roderick war nämlich krank und ihm war klar, dass er im Gefängnis sterben würde. Das heißt, er konnte das Original, das er irgendwo versteckt hat, nicht mehr aus dem Versteck rausholen. Und aus dem Gefängnis raus konnte er auch keinem Komplizen konkrete Hinweise geben oder sagen, wo das Bild versteckt ist. Deshalb musste er es halt mit irgendwelchen kryptischen Hinweisen versuchen, seiner Tochter zu vermitteln, wo das Bild ist, damit sie das verkaufen kann und damit die Geldsorgen der Barstables lindern hätte können. Es ist den Nachkommen von Roderick, seiner Tochter, also allerdings nie gelungen, dieses Bild zu finden. Das Original der Weißen Lady ist seither verschollen. Insofern konnten die Barstables die Abtei nicht halten, mussten sie verkaufen. Und die neuen Besitzer wollten jetzt auch die Kopie der Weißen Lady, die Roderick gezeichnet hatte und die sie wahrscheinlich miterworben haben mit diesem ganzen Anwesen, nicht mehr haben. Es hatte sich nämlich rumgesprochen, dass da Hinweise auf das Original versteckt waren. Und seitdem konnten sich die neuen Besitzer der Abtei vor Schatzsuchern nicht mehr retten, die überall rumgetrampelt sind, das halbe Grundstück umgegraben haben auf der Suche nach diesem wertvollen Original. Deshalb haben die neuen Besitzer die Kopie der Weißen Lady wieder der Schule geschenkt. So nach dem Motto, ja, wenn euch das Original schon geklaut wurde, dann sollt ihr jetzt wenigstens die Kopie haben. Und seitdem hing die Kopie der Weißen Lady im Direktionszimmer der Schule, bis Miss Horswell diesen depressiven Blick nicht mehr ertragen hat und das Bild im Keller verschwunden ist.
Bis hierhin fand ich das Buch gut. Es war durchaus spannend und es war immer Handlung. Wir waren dabei und es ist etwas passiert. Diese Szene hier mit der Hintergrundgeschichte, muss ich aber leider sagen, fand ich ultra langweilig. Ich stelle mir da immer ein paar Leute an einem weißen Tisch vor, die sich gegenseitig Geschichten von vor über 100 Jahren erzählen. Weder das Erzählen ist echte Handlung, noch das, was passiert, ist echte Handlung. Ich musste mich echt durchkämpfen durch diese 2-3 Seiten. Länger war es nicht. Ich habe das Buch zweimal gelesen, aber es war echt ein Krampf. Diese ganze Hintergrundgeschichte ist auch, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, für das Buch vollkommen irrelevant. Es hätte vollkommen gereicht zu sagen, es gibt Hinweise, wo die echte Weiße Lady ist. dieses Ganze mit Geldnot und so weiter, ja, das kann man als Autorenentscheidung werten und sagen, gut, das bauen wir ein, damit die Geschichte etwas Substanz kriegt. Für mich war es aber eindeutig viel zu viel und ich habe die Seiten auch markiert. Also wenn ich das Buch nochmal lese, dann werde ich das überblättern. Das mal nur als kurzer Einschub.
Im Gegensatz zu dir ist Holly jetzt Feuer und Flamme für diese Backstory und findet, das ist doch eine wunderbare Aufgabe für den Mystery Club. Wir werden das Geheimnis der Weißen Lady lüften und das Original finden und vielleicht kann mit dem Erlös dann eine neue Turnhalle gebaut werden. Miss Horswell hat nichts dagegen, dass der Mystery Club die Kopie der Weißen Lady jetzt erstmal an sich nimmt und den Hinweisen nachgeht. Mr. Barnard, der auch die ganze Zeit dabei war, schlägt vor, dass sie das Bild im Zeichensaal lagern könnten. Dann müsste keiner es mit nach Hause nehmen und sie könnten es sich jederzeit anschauen. Da wird es dann jetzt auch hin verfrachtet. Und die drei Mädels vom Mystery Club gucken sich das Bild jetzt nochmal ganz genau an. Belinda erkennt, dass im Hintergrund diese Sommeridylle, das muss die Abtei von Woodfray sein. Belinda hat die schon mal besichtigt. Es gibt auf dem Sommerhaus im Hintergrund ein mysteriöses Muster aus senkrechten Linien, Kreuzen und diagonalen Strichen. Und die weiße Lady trägt eine Brosche, die einen schwarz-weißen Vogel mit langen Schwanzfedern darstellt. Zusätzlich zu der Möglichkeit, dass sie jederzeit in den Zeichensaal gehen und sich das Bild angucken können, hat Tracy jetzt noch die Idee, sie könnten doch auch Fotos machen. Jede von den Mystery Club Mitgliedern kriegt einen Abzug. Dann könnten sie das Foto auch jederzeit mit sich rumtragen. Und Tracy kennt auch den richtigen Mann, der diese Fotos machen kann. Sie rekrutiert nämlich jetzt schnell Kurt Welford. Das ist ein Schüler an der Winifred Bowen Davis Schule. Tracy und er sind irgendwie so locker verbandelt. Er ist der Sohn des Herausgebers der örtlichen Zeitung, des Willowdale Tagblatts, und hat auch für diese Zeitung schon einige Fotos veröffentlicht. Er hat eine eigene Dunkelkammer, kann das Foto also kurzfristig entwickeln. Und er erklärt sich bereit, macht sogar zwei Fotos mit Blitz. Und jetzt ist glücklicherweise gerade der Film voll, sodass er verspricht, heute Abend die Fotos noch zu entwickeln und die Abzüge morgen mit in die Schule zu bringen. Mittlerweile muss es jetzt schon relativ spät am Nachmittag oder sogar schon Abend geworden sein. Mr. Barnard drängt jedenfalls darauf, er will jetzt langsam mal Feierabend machen, den Zeichensaal abschließen, komplimentiert den Mystery Club also nach draußen. Und im Weggehen kann Holly noch beobachten, dass Mr. Barnard zu einem Mann in ein graues Auto steigt. Und der Mann trägt eine Lederjacke mit einem auffälligen fliegenden Adler auf dem Rücken. Ist das vielleicht der Mann, den Holly letztens im Park belauscht hat, als es da um irgendwelche Geldabtretungsforderungen ging? Mr. Barnard scheint es jedenfalls nicht recht zu sein, dass jemand ihn in Begleitung dieses Mannes sieht. Alles sehr mysteriös, passend zum Namen unserer Buchreihe Der Mystery Club.
Kommen wir zu Kapitel 5, Besuch in der Abtei. Zuerst gibt es ein kleines Intermezzo in der Schule. Holly stellt Steffi zur Rede, die allerdings kontert und meint, du hättest ja auch mal fragen können, wie lang deine Artikel denn sein sollen oder die Anzeige. Auf jeden Fall darf Holly gnädigerweise einen weiteren Artikel einreichen über die weiße Lady, aber auch hier ist unklar, ob er denn gedruckt wird, weil Steffi meint, na, so ein olles Gemälde, dafür wird sich bestimmt keiner der Leser der Windvormärchen interessieren. Kurt gibt ihnen dann noch die drei Abzüge, allerdings wird angemerkt, so ganz scharf sind die Bilder nicht. Nun gut. Dann allerdings kommt die Hauptsache im Kapitel, am Nachmittag fährt der Mystery Club nämlich geschlossen zur Abtei, und zwar mit dem Bus, das ist wohl nicht allzu weit weg. Wir müssen noch einen langen Fußweg hinter sich bringen, ein paar Berge hoch und runter, so wie ich es verstanden habe, scheint also ziemlich hügelig zu sein. Dann sehen sie die Abtei, sie sehen aber auch einen Heißluftballon, der gerade befüllt wird. Tracy ist hin und weg, damit wollte sie schon immer mal fahren, aber es ist nur ein Test, heute fährt der Ballon nicht. Wir erfahren im Laufe des Kapitels, dass es hier wohl zusätzlich zur Besichtigung der Abtei auch möglich ist, einer Ballonfahrt zuzuschauen. Ich habe es so verstanden, dass man also selbst nicht mitfahren kann. Die drei untersuchen die Außenanlage der Abtei und Holly kann ungefähr die Position finden, an der die weiße Lady in dem Gemälde steht. Sie finden auch das Sommerhaus, das ist ziemlich heruntergekommen, Bretter vor den Fenstern, sieht alles ziemlich vergammelt aus. Zwei Dinge sind aber anders. wie auf dem Gemälde der weißen Lady das Rotary gemalt hat. Denn dieses Strichmuster auf dem Sommerhaus, das gibt es nicht. Und auch auf dem Pavillon ist kein Muster zu erkennen. Sie sprechen da mit einem der Ballonfahrer. Er stellt sich als David Taylor vor, ist wohl ungefähr 20 Jahre alt. Er wohnt im Haupthaus, also in der Abtei, muss wohl dann einer der Nachkommen der Personen sein, die die Abtei von den Nachkommen von Roderick gekauft haben. Er wohnt dort mit seinem Vater zusammen und David und noch ein anderer Mann namens Robert bieten diese Ballonfahrten an. David kennt die Legende der weißen Lady, aber er dachte, dass die Schatzsuche schon seit vielen, vielen Jahren keine Rolle mehr spielt. David selbst hätte auch nichts dagegen, die weiße Lady zu finden und zu Geld zu machen, denn er hat wohl auch Geldprobleme und das sieht man auch daran, dass sein Auto ziemlich klapprig ist. Er erzählt ihnen aber etwas genauer, dass es wohl drei Hinweise gibt auf dem Gemälde. Das Muster auf dem Sommerhaus, auf dem Pavillon und etwas, das mit der weißen Lady selbst zu tun hat. Das Muster auf dem Sommerhaus, das sind wohl römische Ziffern. Wir erinnern uns, senkrechte Linien, Kreuze und diagonale Striche. Und das Muster auf dem Pavillon, das wird wahrscheinlich ein Lageplan sein. Allerdings weiß keiner wovon. Aber im Gegensatz zu den anderen Besuchern der Abtei wird der Mystery Club eingeladen, an einer Ballonfahrt teilzunehmen, am Samstag. Alle sind hin und weg, bis auf Belinda, die gleich sagt, da wird sie nicht mitmachen.
Das nächste Kapitel mit dem Titel Harry Owen startet am nächsten Tag in der Schule. Der Mystery Club brütet über dem Gemälde der weißen Lady und versucht, aus den Hinweisen irgendwie schlau zu werden. Was haben diese merkwürdigen römischen Zahlen zu bedeuten? Und in einer gemeinsamen Brainstorming-Anstrengung von Tracy und Belinda kristallisiert sich raus, die Zahlen sind alle unter 26, vielleicht sollen die Buchstaben darstellen. Und als sie das ausprobieren und die römischen Zahlen in Buchstaben übersetzen, ergibt sich tatsächlich ein Spruch, nämlich »Willst du mich finden, sieh hinter mich«. Ich nehme an, dass das im englischen Original sich auch gereimt hat. If you want to find me, look behind me. Und dass der Übersetzer sich nicht die Mühe gemacht hat, da irgendwie sich noch dichterisch zu betätigen. So, dieser Satz ist jetzt allerdings kaum weniger kryptisch. Wo soll man dahinter gucken? Hinter das Sommerhaus? Hinter die Fassade vom Sommerhaus? Also soll man da reingehen? Viel schlauer sind wir jetzt trotzdem nicht. Mr. Barnard kommt nochmal in den Zeichensaal. Der Mystery Club teilt ihm den Stand der Ermittlungen mit. Und wir erfahren, dass Holly mittlerweile auch ihre Hausaufgabe abgegeben hat. Sie hat deutlich mehr als die geforderten 3 Seiten über das Gemälde geschrieben. Und außerdem sagt sie, dass sie auch eine etwas umgeschriebene Version von dieser Geschichte der weißen Lady für die Winformation geschrieben hat und die bei Steffi eingereicht hat. Am nächsten Tag wird Holly jetzt als Aufpasser für ihren kleinen Bruder Jamie mitgeschickt zum Schuhe einkaufen, damit er nicht irgendwelchen Scheiß kauft. Beide Geschwister haben da nicht wirklich Bock drauf. Jamie sagt sich, ich bin noch kein kleines Kind mehr, ich könnte genauso gut alleine gehen. Und Holly hat verständlicherweise auch keine Lust, den Babysitter für den kleinen Bruder zu spielen. Und daher geht Jamie jetzt doch alleine ins Schuhgeschäft, während Holly ein bisschen durch Willowdale spazieren geht. Sie trifft in irgendeiner abgelegenen Gasse auf David Taylor und er hat eine Auseinandersetzung mit einem kräftigen Mann, den Holly wiedererkennt. Das ist der eine, den sie in der ersten Szene belauscht hat, als es da um die Abtretung von irgendwelchen Schulden ging. Jetzt erfahren wir auch, der heißt Harry Owen. Und ein Satz, den Holly dabei aufschnappt, ist, das ist nicht länger mein Problem. Jetzt kombinieren wir ein bisschen mit dem ersten Kapitel. Da hat Harry ja diesem Barney gesagt, dass er eine Geldforderung an einen Dritten an Barney abtreten will. Wir schließen jetzt also, dass David Schulden hat, ursprünglich bei Harry, jetzt aber, nachdem der diese Schulden weitergegeben hat, schuldet David wohl diesem Barney Geld. Barney, das ist der Typ mit dem auffälligen Adler auf der Lederjacke, den Holly wiederum ja auch schon mit ihrem Zeichenlehrer Mr. Barnard gesehen hat. Irgendwie läuft sie hier ständig wieder den gleichen Figuren in Willowdale über den Weg. Harry zieht sich jetzt in sein Haus zurück, schmeißt die Haustür zu und David ist ein bisschen peinlich berührt, dass Holly diese Auseinandersetzung hier miterlebt hat. Er fängt an, wild drauf loszuquatschen und lädt den Mystery Club auch nochmal ein, am Wochenende im Ballon mitzufliegen. Dann gibt es einen weiteren Zeitsprung. Es ist wieder Freitag, die nächste Ausgabe der Winformation erscheint. Und Holly hat eine seltsame Begegnung. In der Schule stellt sich ihr nämlich ein etwas älteres Mädchen in den Weg und motzt sie an: Wie kommst du eigentlich dazu, diese alte Geschichte mit der weißen Lady auszugraben? Du hast überhaupt kein Recht, dich da einzumischen. Halt dich da gefälligst raus. Holly weiß damit überhaupt nichts anzufangen, aber bevor sie richtig nachfragen kann, ist dieses Mädchen auch schon wieder abgerauscht.
Kapitel 7: Eine gefährliche Fahrt. Holly erzählt Belinda und Tracy natürlich von der Begegnung und Tracy erkennt an der Beschreibung das Mädchen auch wieder. Es ist Samantha Tremaine, sie kennt sie vom Schulchor. Aber der Mystery Club geht nach der Schule dann zu Belinda. Wir sind jetzt also schon beim zweiten Mitglied. Es ist ein riesiges Anwesen, eine Villa, Nebengebäude, Weideland. Sie helfen eine Stunde bei der Stallarbeit, gehen danach in die Villa, wollen eigentlich auch in Belindas Zimmer, aber die Mutter hat was dagegen, denn bei Belinda ist immer alles völlig unaufgeräumt und so darf niemand ihr Zimmer sehen. Die Mutter beschwert sich dann auch mit rollenden Augen wieder darüber, dass Belinda immer in ihren Jeans und dem Sweatshirt rumläuft, wo sie doch so tolle Kleider in ihrem Schrank hat. Und hier erzählt Holly jetzt ihren Freundinnen das erste Mal von der Begegnung bzw. dem Belauschen des Gesprächs von Barney und Harry am Anfang des Buches. Vorher wussten die beiden das gar nicht. Jetzt wird es zeitlich ein bisschen durcheinander, denn wir springen zum Folgetag, so wie wir es verstanden haben. Das muss ja, wenn die Winformation freitags erscheint, ein Samstag sein. Wir erinnern uns, Samstag wollte der Mystery Club eigentlich Ballon fahren, aber an diesem Samstag ist davon im Buch nirgendwo die Rede. Also entweder war nicht der folgende Samstag gemeint oder die Winformation hat vielleicht eine Sonderausgabe herausgebracht, weil Hollys Artikel vielleicht dann doch zu lang war. Auf jeden Fall konfrontiert Holly jetzt Sam, sie kennt jetzt den Namen, mit dieser Geschichte und will wissen, warum Sam denn gestern so sauer war. Jetzt kommt eine ziemliche herzzerreißende Sob-Story, die ich persönlich jetzt auch wieder sehr uninteressant fand. Wir erfahren, die Oma von Sam ist Roderick Bastables Tochter, also die Frau, die durch die geheimen Informationen auf der Kopie des Gemäldes der weißen Lady als Kassiber aus dem Gefängnis erfahren sollte, wo das Original ist, das ihr nicht gehört, das sie aber dann nach Rodericks Willen verkaufen soll, um die von ihm ausgelösten Finanznöte zu lindern. Sams Oma hat in ihrer gesamten Kindheit darunter leiden müssen, dass ihr immer wieder gesagt wurde, dass ihr Vater ein Halotri ist, der das Familienvermögen durchgebracht hat. Und Sam befürchtet jetzt, wenn die Schatzsuche wieder von vorne losgeht, wird die Oma das über 9 Zwischenschritte in ihrem Pflegeheim erfahren. Ihr geht es sowieso nicht so gut. Und dann wird sie wieder an ihre schreckliche Kindheit erinnert. Allerdings erhält Holly in diesem Gespräch einen wichtigen Hinweis. Dass es 3 Hinweise auf die weiße Lady gibt, wissen wir ja schon. Und jetzt erfahren wir auch, der 3. Hinweis soll etwas mit der Brosche zu tun haben. Wir erinnern uns, am Kleid der Frau, der weißen Lady, ist eine Brosche in Vogelform. Was genau der Hinweis ist, wissen wir nicht, aber jetzt sind wir zumindest mal einen Schritt weiter. Die 3 gehen wieder in den Zeichensaal und wollen sich natürlich das Gemälde jetzt nochmal genauer anschauen. Was ist denn an dieser Brosche so auffällig? Allerdings geht das nicht, denn sowohl Gemälde als auch das Notizbuch von Belinda, das sie auch im Zeichensaal in den Schrank gelegt hat, sind beide verschwunden. Gestohlen? Der Mystery Club erfährt dann noch, dass der Kunstlehrer, den sie natürlich jetzt befragen wollen, gar nicht in der Schule ist. Er ist nämlich Opfer eines Verbrechens geworden am Vorabend. Er wurde überfallen und zusammengeschlagen und bleibt jetzt ein paar Tage zu Hause. Nach Schulschluss will der Mystery Club zu Mr. Barnard gehen, Genesungswünsche überbringen und auch nachfragen, ob er denn das Gemälde irgendwo anders dahin geräumt hat. Dann sehen sie David in seinem klapprigen Auto vor der Schule warten, sprechen mit ihm und auffällig auch irgendwie auf der anderen Straßenseite ist Sam, die beobachtet das Ganze und schaut sehr seltsam. Im Moment kann sich aber niemand einen Reim darauf machen. David bietet den drei aber an, sie mitzunehmen und zum Kunstlehrer zu fahren. Sie sagen zu, alles sehr eng, das Auto, wir wissen ja schon, ziemlich klapprig. Es rattert, knackt, es gibt komische Horrorgeräusche. Irgendwann scharrt es auch. Und eins der Mädchen macht das Handschuhfach des Beifahrersitzes auf. Eine riesige Ratte springt heraus. Panik im Auto und David baut fast einen Unfall.
Das ist der Cliffhanger zu Kapitel 8, ein unerwünschter Besuch. Alle stürzen jetzt panisch aus dem Auto raus und David hat seine liebe Mühe, den Mystery Club wieder dazu zu überreden, einzusteigen und die Fahrt fortzusetzen. Er sagt, naja gut, auf der Abtei, das ist so ein Riesengelände, da können wir nicht sämtliche Ratten unter Kontrolle halten. Mein Auto ist so alt und klapprig, da gibt's wahrscheinlich irgendwelche Löcher und die Ratte muss da von unten irgendwie ins Handschuhfach gelangt sein. Aber jetzt hört doch mal, es ist nichts mehr zu hören, das ist mit Sicherheit die einzige Ratte, da wird euch nichts passieren, steigt ein, ich fahre euch jetzt zu eurem Zeichenlehrer. Widerstrebend lässt sich der Mystery Club da jetzt auch hinkutschieren. Sie klopfen an der Vordertür, niemand öffnet, also gehen sie mal um das Haus rum und treffen im Garten tatsächlich ihren Kunstlehrer an. Der sieht ziemlich verbeult aus, also der Überfall muss ziemlich heftig gewesen sein. Aber außerdem treffen sie auf der Terrasse sitzend auch noch einen weiteren Mann an, den Mr. Banal beiläufig vorstellt als seinen Bruder. Und ihr seht ja, es geht mir gut und mein Bruder kümmert sich jetzt um mich. Ihr braucht euch jetzt hier keine Umstände zu machen. Mr. Banal ist es nicht besonders recht, dass der Mystery Club ihn zu Hause besucht. Er komplimentiert die Mädchen auch relativ schnell wieder vor die Tür. Und wo die Kopie der weißen Lady gelandet ist, weiß er auch nicht. Er hat damit jedenfalls nichts zu tun. Er hat das nicht irgendwo weggeräumt. Wieder zurück vor dem Haus besprechen sich die Mädels vom Mystery Club noch mal ein bisschen. Belinda zweifelt etwas an der Allwissenheit ihrer Mutter. Das ist nämlich so eine Society Lady, die in sämtlichen Wohlfahrtsorganisationen von Willowdale aktiv ist und eigentlich alles über sämtliche Bewohner weiß. Die hat Belinda jedoch erzählt, dass Mr. Banar alleine dort wohnen würde und auch keine Angehörigen hat. Also wo dieser Bruder jetzt plötzlich herkommt, das ist Belinda ein Rätsel. Hollys Scharfblick ist übrigens auch noch nicht entgangen, dass dieser Bruder von Mr. Banar Abschürfungen an den Handknöcheln hatte. Am nächsten Tag sorgt jetzt wieder Samantha Tremaine für Verwirrung. Holly findet nämlich in ihrem Spind in der Schule einen Zettel mit der Aufschrift »Ich muss mit dir reden, es geht um die weiße Lady, bitte sprich mit niemandem darüber, Sam.«
Holly sucht dann Samantha, die ist am Tennisplatz, sie ist ja eine Einzelgängerin und dort hält sie sich oft auf. Sam gibt dir, und das war für mich jetzt völlig unerwartet, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, die Kopie der weißen Lady zurück und auch das Notizbuch von Belinda. Sie hat die beiden Sachen nämlich an sich genommen und sie erzählt wieder diese Geschichte, dass sie die Gefühle ihrer Oma schützen wollte. Das hat sie ihrer Oma erzählt, mit der hat sie wohl ein sehr enges Verhältnis, aber die hat überhaupt nichts dagegen, dass man nach dem Bild der weißen Lady sucht und deswegen hat Samantha wohl ein schlechtes Gewissen bekommen. Wir erfahren noch ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte. Ein Teil davon kennen wir schon. Was aber neu ist, ist, dass die weiße Lady die Hausdame von Hugo Bastable war. Sie war die Lehrerin seiner Kinder. Und Hugo und sie haben sich ineinander verliebt. Hugo wollte seine Familie verlassen für die weiße Lady. Das war ihr aber nicht recht. Und deswegen hat sie das Gegenteil gemacht. Sie hat sich von Hugo getrennt. Hat ihm vorher aber eine Brosche in Vogelform geschenkt. Und Hugo hat ja, wie wir schon wissen, das Bild von ihr angefertigt. Und Samantha hat eine Brosche dabei, nämlich das ist die Brosche, die die weiße Lady Hugo gegeben hat. Die wurde weitervererbt und kam über die Oma jetzt zu Sam. Holly kann sie sich anschauen, mehr aber findet sie da jetzt nicht raus. Damit ist die Szene beendet und am Nachmittag geht der Mystery Club zu Tracy, sodass wir jetzt auch bei dem dritten Mitglied des Mystery Clubs mal zu Hause waren. Sie helfen Tracys Mutter, ein bisschen Spielsachen für ihren Kindergarten zu sortieren. Und wir kriegen wieder eine kleine Charakterisierung. Tracys Zimmer ist nämlich absolut ordentlich, im Gegensatz zu Belindas Zimmer. Interessant fand ich, dass wir jetzt also schon im ersten Buch, gerade mal in der Hälfte, bei allen drei Mitgliedern des Mystery Clubs schon mal zu Hause waren. Wenn ich mich recht erinnere, dauert es bei TKKG, das sind ja die Bücher, mit denen ich aufgewachsen bin, bis zu Band 7, Rätsel um die Alle Villa, bis wir mal bei Karl sind. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir jemals eine Story in seiner Etagenwohnung haben. Sie reden dann noch ein bisschen, wie sie weiter vorgehen können. Der Plan sieht vor, am Samstag, wenn sie ja Ballon fahren wollen, vorher das Sommerhaus zu durchsuchen. Denn Tracy erinnert sich daran, das Sommerhaus, da gibt es einige Skulpturen und die sind in Vogelform gehalten. Vielleicht sind das ja auch Elstern. Vielleicht ist das ja der Hinweis mit der Brosche. Jetzt gibt es im Buch ein Foreshadowing von der Autorin. Denn Belinda sagt wieder, sie wird die Ballonfahrt nur von unten beobachten, während die anderen dann oben im Himmel sind. Aber Tracy und Holly sind anderer Meinung. Sie sprechen davon, dass Belinda das im Moment nicht richtig einschätzt. Dann ist endlich der Samstag der Ballonfahrt. Die kann aber nicht stattfinden, denn es blitzt, hagelt und stürmt. Trotzdem fahren die drei zur Abtei, denn das Sommerhaus können sie natürlich auch bei solchem Wetter durchsuchen. Sie kommen durch eins der lockeren Bretter rein. Es ist ein ganz kleines Haus, drei Räume. Es gibt noch alte Möbel, natürlich alles verstaubt, vergammelt, versiffte Teppiche liegen rum. Sie finden eine Trittleiter auf den Dachboden, gehen hinauf. Leider hält der Dachboden nicht. Belinda bricht ein und stürzt nach unten.
Zum Glück ist Belinda nichts Ernsthaftes passiert. Sie ist relativ weich auf diesen vergammelten Teppichen gelandet. Aber das Sommerhaus sieht jetzt doch relativ demoliert aus und der Mystery Club hat ein schlechtes Gewissen und will diese Schäden jetzt David beichten. Sie machen sich also auf zum Haupthaus, treffen dort auch auf David. Der sieht, wie ramponiert sie aussehen, nass geregnet, ein bisschen derangiert von Belindas Sturz und so weiter und bietet ihnen erstmal was Warmes zu trinken an. Außerdem auch noch eine kleine Führung durch die Abtei und sogar durch die privaten Wohnräume der Taylors. Er ist jetzt nicht besonders erschüttert, als sie ihm das mit den Schäden beichten. Das ist durchaus zu verschmerzen. Das Sommerhaus ist sowieso abbruchreif. Aber er hätte ihnen auch vorher sagen können, dass sie da nicht fündig werden. Die Schatzsucher haben vor Jahrzehnten das Sommerhaus schon auf links gekrempelt. Da besteht überhaupt keine Chance, dass da noch irgendwo was versteckt sein könnte. Und auch den Hinweis mit den Elstern können sie vergessen. Elstern sind die Wappentiere der Barstables, denen begegnet man hier in der Abtei auf Schritt und Tritt. Jede geschnitzte Tür zeigt Elstern. So einfach ist es dann doch nicht. Trotzdem lässt sich David irgendwie von dem Jagdfieber des Mystery Clubs anstecken. Er hat jetzt auch Lust, irgendwie Hinweisen nachzugehen oder irgendwelche neuen Hinweise zu finden, um dieses Gemälde jetzt nach Jahrzehnten doch aufzustöbern. Und somit beschließt David, dass die Ausstellung für heute frühzeitig geschlossen wird. Bei dem Wetter kommt sowieso kaum jemand. Und somit haben der Mystery Club und David jetzt das ganze Anwesen der Barstables für sich, um dort in der Geschichte rumzustöbern und mögliche neue Hinweise zu finden. Leider gibt es da jetzt keinen Geistesblitz. Mittlerweile ist es auch dunkel geworden. Aber plötzlich fällt der Blick aus Versehen nach draußen und man sieht, dass sich dort im Park noch eine Gestalt rumtreibt. David argwöhnt, dass das wohl ein Besucher ist, den man jetzt versehentlich eingeschlossen hat, weil die Tore ja frühzeitig geschlossen wurden. Und man macht sich auf in den Garten, um diese Person jetzt einfach durchs Tor rauszulassen. Aber es scheint sich nicht um einen verirrten Besucher zu handeln. Als die vier sich nähern, flüchtet diese Person nämlich und entkommt schließlich, indem sie über das Tor drüber klettert. Nicht bevor Holly einen Blick erhascht hat auf den Rücken dieser flüchtenden Person. Es ist nämlich wieder eine Lederjacke mit einem auffälligen fliegenden Adler. Holly trifft anscheinend immer wieder auf diesen Mann, aber von vorne hat sie ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Jedenfalls haben sich auf der Suche oder der Verfolgungsjagd nach diesem Mann der Mystery Club und David zerstreut und plötzlich stellen sie fest, David ist verschwunden. Wir haben gar keine Ahnung, wo der abgeblieben ist.
Kapitel 11, David Taylors Geheimnis. Holly und Belinda finden nun David irgendwo im Wald. Er ist, wie er sagt, gestürzt, seine Nase blutet, hat den Eindringling aber nur von Weitem gesehen. Er spricht aber dann davon, dass der Typ einen Adler auf dem Rücken hat. Molly findet das ein bisschen merkwürdig, weil da muss er doch schon recht nah dran gewesen sein. Sie kennt ja diesen Typ mit dem Adler. Das ist ja Barney, ein Geldeintreiber/Kredithai. Und der hat ja irgendwas mit Harry zu tun. Und weil David ja eh schon mit Harry Streit hat, sind das alles schmierige Typen, von denen sollte David sich doch fernhalten. Die würden nur Probleme machen. David kontert aber und sagt, ja, mit Harry habe ich ja eigentlich kein Problem. Ich habe nur mein altes, klappriges Auto von ihm gekauft. Und deswegen war ich, als du mich vor ein paar Tagen bei ihm gesehen hast, so sauer. In der nächsten Szene ist Montag, wir sind wieder in der Schule. Und das finde ich persönlich immer die besten Szenen. Der Kunstlehrer Barnard ist wieder zurück, es geht ihm wieder halbwegs gut. Holly spricht mit ihm über ihre Hausaufgabe. Die kam, das wundert sie, gar nicht so besonders gut an. Ihr langer Artikel über die Geschichte der weißen Lady war, wie der Kunstlehrer sagt, zu viel über die Geschichte und zu wenig über das Gemälde. Aber Holly kontert, wie ich finde, ganz gut, denn die Aufgabe war ja zu schreiben, warum einem das Gemälde gefällt, und ich finde, da hat sie auch vollkommen recht. Sie fragt den Kunstlehrer dann noch, ob die Polizei schon irgendetwas bezüglich seines Raubüberfalls ermittelt hat, aber der Lehrer ist seltsam abweisend. Er redet davon, er hat ja kaum Hinweise geben können, er hat den Täter nicht gesehen, man hat sich von hinten an ihn herangeschlichen und ihn auch von hinten niedergeschlagen. Aber das findet Holly jetzt total auffällig, denn warum ist das Gesicht von Mr. Barnard so vermöbelt, wenn er doch von hinten niedergeschlagen worden ist? Und sie ist so misstrauisch, dass sie ihm auch nicht alle Ermittlungsergebnisse des Mystery Clubs bezüglich der weißen Lady mitteilt, gerade nur ganz kurz in zwei Sätzen, dass es wohl noch irgendetwas mit einer Brosche zu tun hat. Am Nachmittag trennt sich der Mystery Club. Mir ist nicht ganz klar, warum das Folgende jetzt passiert. Belinda und Tracy wollen in die Abtei und nach David sehen. Holly fährt nicht mit. Sie hat sich am Vortag ja mit David gestritten, was für mich jetzt auch nicht so ganz genau rüberkam. Auf jeden Fall ist sie sauer auf ihn. Der Leser bleibt auf jeden Fall bei Holly. Und wir erfahren erst nachträglich durch einen Telefonanruf von Tracy am Abend, was in der Abtei passiert ist. Belinda und Tracy haben gesehen, dass auch Sam die Abtei besucht hat. Und Sam und David haben sich geküsst. Die kennen sich also, was keiner von beiden dem Mystery Club gegenüber erwähnt hat.
Am nächsten Tag in der Schule sucht Holly jetzt Samantha auf und stellt sie wiederum zur Rede. Was habt ihr hier eigentlich für Heimlichkeiten? Warum hat uns keiner gesagt, dass ihr zusammen seid? Und daraufhin erfahren wir von Sam eine rührselige Romeo und Julia Geschichte, dass die Tremaines irgendwie was gegen die Taylors haben, weil schließlich haben die Taylors ja die Abtei von den Barnstables gekauft, als die nicht mehr halten konnten, und deshalb haben die Tremaines als Nachkommen der Barnstables jetzt wohl was dagegen, dass Sam mit David zusammen ist. Deshalb haben die beiden ihre Beziehung geheim gehalten. Allerdings hat David Samantha Geld geliehen für das Pflegeheim der Oma, das wohl wahnsinnig teuer ist. David hatte das Geld aber selbst nicht, sondern hatte sich bei einem Kredithai besorgt, und der wird jetzt langsam ungemütlich. Holly schaltet und fragt nach, dieser Kredithai, ist das Harry Owen? Aber das weiß Samantha nicht. Sie erzählt jetzt nur noch, dass sie die Kopie der weißen Lady geklaut hat, nicht nur um den Mystery Club zu behindern, sondern auch, weil sie gehofft hat, selbst mit Hilfe von Belindas Notizen möglicherweise das Original zu finden, das zu Geld zu machen und damit ihre Geldprobleme zu lösen. Da war David aber dagegen, und daraufhin hat Samantha das Gemälde wieder zurückgegeben. Des Weiteren macht sich Sam aber jetzt Sorgen um David, denn der hat gesagt, dass er am Abend nochmal mit dem Kredithai reden will. Und auf die Frage von Holly, warum David, wenn er Probleme mit dem Kredithai hat, nicht einfach zur Polizei geht, erwidert Sam, nee, das will David nicht. Nachmittags trifft sich der Mystery Club jetzt bei Holly zu einem Treffen und sie diskutieren hin und her, wie können wir denn David vielleicht helfen? Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, dass sie David überreden sollten, doch zur Polizei zu gehen, damit er halt irgendwie die Probleme mit dem Kredithai los wird. Telefonisch können sie ihn nicht erreichen, also beschließen sie, sie müssen ihn physisch abfangen, bevor er mit dem Kredithai redet. Da finde ich die Szene jetzt wieder ein bisschen unübersichtlich, denn Der Mystery Club begibt sich jetzt zum Haus von Harry Owen. Holly weiß ja, wo das ist, weil sie die Auseinandersetzung zwischen Harry und David vor einigen Tagen beobachtet hat. Allerdings hat der Mystery Club doch auch schon rauskristallisiert, dass Harry und Barney, dass da diese Übertragung der Forderung stattgefunden hat. Sie wissen also, dass David jetzt eigentlich keine Probleme mehr mit Harry hat, weil Harry hat ja gesagt, das ist nicht mehr mein Problem. Er hat die Forderung an Barney übertragen und Barney hat ja gestern David schon in der Abtei aufgesucht. Man muss also wohl davon ausgehen, dass David im Moment Stress mit Barney hat und nicht mit Harry. Warum sollte er also zu Harry gehen und mit dem reden? Aber vielleicht ist es auch so ein Strohhalm, dass der Mystery Club sich sagt, ja, wo wir den Barney antreffen, das wissen wir nicht, also halten wir uns mal an den Harry. Vielleicht will David den ja irgendwie als Vermittler nutzen, um sich mit Barney zu einigen. Der Mystery Club beobachtet also Harrys Haus und wartet auf David in seinem Schrott-Cabrio. Dann stellt sich aber irgendwann zufälligerweise raus, David ist in einem anderen Auto gekommen. Das stellen sie aber erst fest, als er schon wieder verschwindet. Sie haben ihn einfach verpasst und damit auch die Chance, ihn von Harry fernzuhalten oder dazu zu überreden, zur Polizei zu gehen. Jetzt prescht Tracy vor mit einem Alleingang. Was genau sie vorhat, ist mir auch nicht klar. Sie will sich das Haus von Harry Owen mal ein bisschen genauer angucken. Was sie da zu finden hofft, wie gesagt, ist mir unklar. Ob sie jetzt erwartet, dass da ein Schild an der Tür hängt, Harry Owen Kredithai oder was. Sie geht jedenfalls auf das Haus zu und wirft einen Blick durch den Briefschlitz. So, Briefschlitz halte ich jetzt für was relativ Britisches. Und da stelle ich mir so einen Schlitz in der Haustür vor, so auf halber Höhe, also so ungefähr auf Hüfthöhe, wo man dann, wenn man sich auf die Fußmatte kniet, dann mal einen Blick ins Haus oder zumindest in den Flur werfen kann. Ich weiß, dass ich früher in meinem Elternhaus, wir hatten auch so einen Briefschlitz in der Haustür, der war allerdings eher so auf Schienbeinhöhe. Das heißt, um da durchzugucken, hätte man sich erstens mal auf den Boden legen müssen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war da innen auch noch so ein Abschirmblech im 45-Grad-Winkel dran geschweißt, sodass man wahrscheinlich nichts gesehen hätte. Ob das jetzt ein Blickschutz war oder irgendwie ein Zugluftstopper oder was das sonst für eine Funktion hatte, kann ich nicht sagen. Wir gehen aber davon aus, dass Tracy durch den Briefschlitz zumindest mal einen Blick in den Flur hätte werfen können, wenn nicht Harry direkt hinter der Tür gestanden hätte, die Haustür aufreißt und praktisch über Tracy stolpert. Die versucht sich jetzt rauszureden mit einem Schulprojekt und einer Umfrage und so weiter. Es hätte wahrscheinlich vielleicht sogar geklappt, wenn nicht in diesem ungünstigen Moment gerade jetzt noch Steffi Smith um die Ecke gekommen wäre und Holly, die sich eigentlich im Hintergrund hätte halten wollen, lautstark angequatscht hätte. Daraufhin wird Harry also auf alle vier Mädchen aufmerksam, guckt sich Holly nochmal genau an und sagt sich, Mädel, du tauchst jetzt hier schon zum dritten Mal auf. Ich habe dich da im Park gesehen. Ich habe dich gesehen, als ich die Auseinandersetzung mit David hatte. Hast du irgendwas mit diesem Taylor-Jungen zu tun? Spionierst du für den? Und Harry baut sich jetzt drohend vor Holly auf.
Kapitel 13, Rettung dank Steffi. Steffi kann es gar nicht leiden, wenn sie jemand unterbricht oder sich drohend vor ihr aufbaut. Sie erzählt eine kurze Geschichte, dass ihr Vater da hinten wartet. Er ist der beste Kriminalinspektor der Grafschaft und dem könnte sie ihr mal erzählen, dass Harry Owen hier versucht, vier unschuldige Jugendliche einzuschüchtern. Das klappt so leidlich, Harry tut nichts, aber er zieht sich auch nicht sofort zurück, denn er sagt mit einem, so wie ich es mir vorgestellt habe, suffisanten Grinsen zu Holly, sagt David, der Deal ist vom Tisch. Dann dreht er sich um und geht weg. Auch Steffi bleibt nicht mehr lange. Sie hat zwar die drei gerettet, aber nicht, weil sie Holly mag, sondern einfach, wie gesagt, weil sie es nicht leiden kann, wenn man sie unterbricht. Der Mystery Club ist jetzt wieder unter sich, aber sie haben das Gefühl, dass sie gerade einen großen Fehler begangen haben. Denn der Deal ist vom Tisch bedeutet, dass David sich ja mit Harry auf irgendetwas geeinigt hat. Das passiert jetzt nicht mehr. Sie vermuten, David wird jetzt Probleme kriegen. Sie wollen ihn telefonisch warnen, können ihn aber nicht erreichen. Auch am Folgetag in der Schule können sie nicht über Sam mit David kommunizieren, denn Sam kommt nicht. Es bleibt also nur eins zu tun, nach der Schule schon wieder zur Abtei fahren. Ich weiß gar nicht wie oft, ich glaube zum 7. Mal oder so. Diesmal haben aber Belinda und Dresi keine Zeit, insofern fährt Holly alleine. Sie trifft David auch an und erzählt ihm alles. Der macht aber, wie ich finde, einen sehr fatalistischen Eindruck. Ja, dass der Deal jetzt nicht mehr stattfindet, das macht jetzt den Haven auch nicht mehr fett. Er erklärt dann noch ein bisschen, dass er am Vortag mit dem anderen Wagen gekommen ist. Das wäre der Wagen von Robert, dem anderen Ballonfahrer. Den hätte er sich leihen müssen, denn an seinem Wagen waren die Reifen zerstochen. Und das war mit Sicherheit eine Warnung von Barney, dem er Geld schuldet. Das war die zweite Warnung. Die erste Warnung war nämlich die Ratte im Handschuhfach. Wir erfahren, was der Deal gewesen sein soll, denn David wollte sich von Harry Owen ein zweites Mal Geld leihen. Das erste Mal war ja das Geld für Sam, für das Pflegeheim der Oma gedacht. Jetzt hat er sich mit Harry geeinigt, dass der ihm so viel Geld leiht, dass David Barney auszahlen kann, dass er diesen irren Kredithai von der Backe hat. Dann müsste er sich nur noch mit Harry rumschlagen, der scheint nicht ganz so schlimm zu sein, hat allerdings 200% Zinsen genommen. Ich habe das jetzt so verstanden, dass die Rückzahlung aber sehr langfristig angelegt ist, dass Harry also nicht nächste Woche kommt und auch den ganzen Batzen Geld auf einmal haben will. David möchte Barney jetzt nur noch einen Tag hinhalten, denn am Folgetag wird er Willowdale verlassen. Folgetag ist deshalb wichtig, weil er muss unbedingt noch einmal Ballon fahren. Das ist scheinbar nicht aufzuschieben. Vielleicht will er auch Robert nicht im Stich lassen. Dann bittet er Holly noch, ein paar Fotos mit zurück in die Stadt zu nehmen und in der Bibliothek abzugeben. In der Stadt gibt es nämlich eine Ausstellung über alte Fotos von Willowdale bzw. der Abtei. Und David hat in seinen Unterlagen ein paar gefunden. Gibt sie Holly, die schaut sie sich durch und findet einen riesigen Hinweis, denn darunter ist ein Bild von der Schulleitung und den Lehrerinnen der Winifred Bone Davis Schule. Und eine der Lehrerinnen ist die weiße Lady. Zwar etwas älter, aber ganz eindeutig die traurig blickende Frau auf dem Gemälde. Dann bekommt David noch einen Anruf. Es ist Barney und der bestellt ihn in die Stadt. Und David fährt sofort hin und nimmt Holly mit, setzt sie vor der Schulbibliothek ab und will, wie er Holly sagt, sofort zur Polizei fahren, fährt aber dann in die andere Richtung. Holly wird schon wieder misstrauisch.
Am nächsten Tag erzählt Holly ihren Freundinnen natürlich sofort von ihrem neuen Hinweis, dass die weiße Lady eine Lehrerin der Winifred Bone Davis Schule gewesen sein muss. Und das verleitet sie jetzt nochmal mit der Direktorin Miss Horswell zu sprechen. Vielleicht kann die ihnen ja weiterhelfen und die Identität vollends klären. Das kann Miss Horswell zwar jetzt nicht, aber sie gibt ihnen wieder den Schlüssel für den Keller und das Archiv. Da gibt es wohl auch Listen mit sämtlichen Lehrkräften, die jemals an dieser Schule unterrichtet haben. Und der Mystery Club macht sich in der Mittagspause natürlich wieder mit Feuereifer an die Suche. Holly schreibt sich Dutzende Namen von Lehrerinnen in ihr Notizbuch ab und fabuliert davon, dass sie jetzt im Einwohnermeldeamt und in alten Fahrakten nachgucken will, dass sie da die Adressen rausfinden muss. Denn irgendwie hat sie die Idee, wenn Roderick Bastable wusste, wer die weiße Lady ist, vielleicht hat er das Original des Gemäldes bei ihr zu Hause versteckt. Und sowas Ähnliches hatte Sam auch schon mal angedeutet, dass das Lüften der Identität der weißen Lady auf jeden Fall ein entscheidender Hinweis sein müsste. Was genau Holly sich da vorstellt, kann ich mir allerdings nicht denken. Wenn schon davon die Rede ist, dass sie sich Dutzende von Namen abschreibt, will sie jetzt dann dazu Dutzende von Adressen recherchieren und dann ganz Willowdale durchkämmen? Ah, hier ist das alte Gebäude. Entschuldigung, darf ich mal auf ihrem Dachboden stöbern? Vielleicht ist da ein super wertvolles Gemälde und wenn ich das finde, dürfte ich das dann auch mitnehmen? Also so ganz habe ich nicht verstanden, wie der Plan von Holly ist, aber soweit kommt es eh nicht. In der Mittagspause kommen sie jetzt nicht entscheidend weiter. Und der Mystery Club beschließt, am Nachmittag wieder zur Abtei zu fahren. Das ist ja der letzte Nachmittag, an dem David noch hier sein will und diese Ballonfahrt endlich über die Bühne gehen soll. Und da wollen Holly und Tracy auf jeden Fall mitfahren. Belinda war ja, wie gesagt, die ganze Zeit schon etwas widerwillig. Sie hat Höhenangst, sie hat überhaupt kein Interesse daran, in diesem Ballon mitzufahren. Und jetzt kommt es aber zu, wie ich finde, einer übergriffigen Körperverletzung. Holly und Tracy stoßen sie nämlich in den Korb und halten sie da so lange fest, bis der Ballon abgehoben hat. Und die beiden erwachsenen Ballonfahrer David und Robert finden das einfach nur ganz lustig und sagen, tja, jetzt kannst du leider nicht mehr aussteigen, jetzt musst du wohl doch mitfahren. Das wird hier so als lustiger Streich verpackt, aber ich finde das wirklich sehr übergriffig, zumal Holly und Tracy Belinda gerade mal seit 2 Wochen kennen oder so. So richtig lange sind sie noch nicht befreundet. Wer weiß, wie stark Belindas Höhenangst ausgeprägt ist. Die hat jetzt vielleicht wirklich Todesangst und Panikattacken und kriegt demnächst einen Herzanfall. Also das ist einfach kein lustiger Streich, über den man sich nachher totlacht. Und einfach nur, ach, das ist eine einmalige Gelegenheit, das wirst du dir später nie verzeihen, wenn du diese Gelegenheit sausen lässt. Wir müssen dich zu deinem eigenen Glück zwingen. Entschuldigung, darf ich bitte selbst über mein Leben entscheiden? Es ist allerdings wichtig, dass Belinda gezwungen wird, hier in diesem Ballon mitzufahren. Irgendwann im Laufe der Fahrt entschließt sie sich dann doch, die Augen wieder zu öffnen und aus dem zusammengekauerten Häufchen auf dem Boden des Korbs aufzustehen und mal einen Blick zu riskieren auf die Landschaft. Und sie erkennt das Muster wieder auf der Kopie der Weißen Lady, das auf dem Pavillon aufgezeichnet war, von dem man ja schon weiß, dass es ein Lageplan sein sollte, aber nicht wusste, wovon. Und sie erkennt die Linien und Konturen jetzt wieder. Das ist nämlich genau der Plan ihrer Schule, über die sie gerade fliegen.
Kapitel 15, Mr. Barnards Geständnis. Nachdem sie nun also erkannt haben, dass der Plan auf dem Pavillon wohl der Plan der Schule ist, ist auch klar, die Weiße Lady muss wohl höchstwahrscheinlich irgendwo in oder am der Schule sein. Das ist vielleicht auch folgerichtig, aber weit hat das Gemälde dann nicht geschafft, weil es hing ja schon in der Schule, wurde dann von dort gestohlen und wurde jetzt in der Schule wieder versteckt. Der Mystery Club überlegt dann noch, wie denn Roderick den Plan der Schule hat können zeichnen. Der ist doch bestimmt nicht auch geflogen, aber sie kommen schnell drauf. Wahrscheinlich hat er irgendwo einen Architektenplan der Schule gesehen und den einfach aus dem Kopf abgezeichnet. Er scheint ein sehr gutes Gedächtnis zu haben. Sie müssen dann noch ein bisschen weiter mit dem Ballon fahren, denn der landet nicht einfach so. Ein paar Dutzend Kilometer weg ist es dann soweit. Ein LKW ist ihnen gefolgt, die Luft aus dem Ballon wird entlassen, die Hülle zusammengeknüllt und sie fahren zurück zur Abtei. Allerdings wird explizit beschrieben, die 4 Männer, die beim Beladen helfen und die 3 vom Mystery Club sitzen alle schön auf der Ballonseite, so wie ich es verstanden habe. Ich hoffe mal, die geht jetzt nicht kaputt. An der Abtei angekommen ist aber ein Mann da, den dort niemand erwartet hat, nämlich der Bruder ihres Kunstlehrers, Tom Barnard. Und er trägt eine Jacke mit einem Adler. Und jetzt ist klar, Barney ist Tom Barnard. Der Bruder des Kunstlehrers ist also ein gewalttätiger Kreditei. Es gibt ein oberflächlich nettes Gespräch zwischen David und Barney. Man kriegt natürlich sofort mit, alles unterschwellige Drohungen. Allerdings macht Barney nichts, denn es steht ja 5-1. Die 4 Männer, die beim Beladen des Ballons geholfen haben, stehen natürlich auf Davids Seite. David kann den Kreditei noch einmal vertrösten und sagen, komm morgen wieder. Er braucht ja nur noch ein paar Stunden und dann will er ja Willow Day verlassen. Barney trollt sich. Der Mystery Club will, dass David zur Polizei geht. Das wird jetzt leider sehr repetitiv, ungefähr in jedem 3. Satz wiederholt. David ist dagegen. Und weil die 3 Mädels ihm versprochen haben, selbst nicht die Polizei zu verständigen, muss ein anderer Plan her. Sie wollen also mit dem Kunstlehrer sprechen. Vielleicht kann der ja irgendwie den bösen Barney dazu bringen, David in Ruhe zu lassen. Oder vielleicht geht ja auch der Kunstlehrer dann zur Polizei. Der Mystery Club fährt also mit dem Bus zurück nach Willowdale, besucht Mr. Barnard. Der weiß aber schon die Hälfte von den Geschäften seines Bruders, denn der sei erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden und wollte bei ihm, also beim Kunstlehrer, nur Unterschlupf finden, denn er habe noch ein Geschäft in Willowdale vor. Und jetzt erfahren wir auch, es gab gar keinen Raubüberfall auf den Kunstlehrer. Das war nämlich sein Bruder, der hat ihn vermöbelt, deswegen auch die Abschürfung auf der Hand von Tom Barnard, die Holly bemerkt hat. denn der Kunstlehrer Bernard wollte seinen Bruder rauswerfen, aber da war der dagegen. Jetzt hat er aber die Nase voll und wenn Tom wiederkommt, dann wird er ihn anzeigen. Der Mystery Club geht und in dem Moment kommt Tom Bernard wirklich zurück. Sie haben schon Angst, dass der jetzt seinen Bruder schon wieder vermöbelt. Aber wenige Minuten später stürzt der böse Barney aus dem Haus raus, springt in seinen Wagen und fährt, so wie ich es mir vorgestellt habe, mit quietschenden Reifen weg. Die drei Mädels haben Angst, dass es Mr. Bernard jetzt wieder schlecht geht, aber alles okay. Er erzählt ihnen, er hat seinem Bruder alles gesagt, auch dass er die Polizei verständigt. Darauf ist der Bruder abgehauen und er wird Willowdale für immer verlassen. David ist also gerettet, so sieht es zumindest jetzt aus.
Der Mystery Club ruft David am selben Abend noch an und verkündet die frohe Botschaft, dass Barney wohl die Stadt verlassen hat und David jetzt sicher ist. Am nächsten Tag geht der Mystery Club zur Direktorin Miss Horswell und verkündet, wir sind uns sicher, die weiße Lady ist hier in der Schule versteckt. Belinda hat zweifelsfrei diesen Lageplan identifiziert, das ist der Grundriss der Schule. Das Problem ist nur, die Schule ist jetzt immer noch relativ groß. Und die Mädchen regen an, man könnte doch vielleicht jetzt sämtliche Schüler rekrutieren und wenn die einen Nachmittag lang suchen, dann wird die weiße Lady doch bestimmt auftauchen. Aber Miss Horsville schlägt da die Hände über den Kopf zusammen und sagt, um Gottes Willen, wenn ich hier ein paar hundert Schüler auf die Schatzsuche schicke, dann steht heute Abend hier kein Stein mehr auf dem anderen. Ich habe eine andere Idee, ich informiere jetzt die Schulbehörde und die soll sich darum kümmern. Damit wäre der Mystery Club halt komplett raus. Irgendwie hat das Ganze hier auch ein bisschen Fünf-Freunde-Vibes, denn Miss Horsville sagt den Mystery-Club-Mitgliedern direkt ins Gesicht, ja, ich habe euch erlaubt, hier diesen Hinweisen nachzugehen, solange ich geglaubt habe, dass das wahrscheinlich sowieso zu nichts führt. Jetzt bestehen aber doch gute Chancen, dass dieses wertvolle Gemälde tatsächlich gefunden wird und jetzt nimmt sie den Mädels das Ganze aus der Hand. Das erinnert mich sehr an George, wir haben dir die Kirin-Insel geschenkt, aber jetzt wissen wir, dass sie Geld wert ist, jetzt verkaufen wir sie doch. Man einigt sich also auf einen Kompromiss. Die Mädels dürfen bis zum Ende des Schultages jetzt in ihren Freistunden noch nach der weißen Lady suchen. Aber Miss Horsville informiert trotzdem schon mal die Schulbehörde. Das heißt, der Mystery Club gerät jetzt hier ganz schön unter Zeitdruck. Blöderweise hat Holly nämlich an diesem Tag keine einzige Freistunde. Das heißt, die einzige Zeit, die ihnen zum Suchen bleibt, ist die Mittagspause, die sie sich jetzt wieder in staubigen Kellerräumen rumdrücken. Aber sie finden natürlich auf die Schnelle nichts, zumal sie überhaupt nicht wissen, wo sie suchen sollen. Der einzige Hinweis ist, naja gut, das Bild ist relativ groß, also in irgendeiner Schublade müssen wir nicht gucken. Selbst wenn das Ding zusammengerollt ist, ist es ja über einen Meter lang. Aber ansonsten ist es hinter einer Tapete, ist es irgendwo eingemauert unter den Fußbodenbrettern. Sie wissen überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen. Nach Schulschluss treffen sich die drei jetzt auf dem Gelände der Schule, sind relativ resigniert, die Zeit läuft ihnen davon. Irgendwie haben sie sich schon halb damit abgefunden, ja, wir sind jetzt raus, die Schulbehörde wird den Rest übernehmen. Aber Tracy mit ihrer unerschöpflichen Energie sagt, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich gehe da jetzt in die Schule und suche so lange weiter, bis der Hausmeister mich rausschmeißt. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich anfangen soll, aber aufgeben ist keine Option. Stapft also einfach weg. Und Holly und Belinda gucken sich an, denken sich, was soll das jetzt bringen? Aber naja gut, alleine lassen können wir sie auch nicht. Rappeln sich also auf und gehen langsam hinter Tracy her. Und im Schulgebäude treffen sie jetzt plötzlich auf Samantha. Die war heute schon wieder nicht im Unterricht und erzählt ihnen jetzt, morgens war sie im Pflegeheim bei ihrer Oma, der es wieder schlecht geht, aber nachmittags war sie in der Abtei und sie hat David da nicht angetroffen. Jetzt wissen wir ja, dass David eigentlich seine Flucht für heute geplant hatte. Die hat er aber wahrscheinlich dann abgeblasen, nachdem der Mystery Club ihm ja gestern Entwarnung gegeben hat. Insofern hat Sam wohl erwartet, ihn heute Nachmittag dort treffen zu können, was jetzt allerdings nicht der Fall war. Man hat ihr gesagt, er sei mit einem Mann in einem grauen Auto weggefahren. Da klingeln jetzt bei Holly sämtliche Alarmglocken. Das ist bestimmt Tom Bernard gewesen. David ist in Gefahr. Wir müssen die Polizei rufen. Das nächste Telefon befindet sich im Sekretariat. Allerdings ist die Tür abgesperrt, sodass die Mädchen dieses Telefon nicht benutzen können. Plan B ist also, die Straße runterzulaufen zur nächsten Telefonzelle. Aber auf der Treppe zum Haupteingang kommen ihnen drei Leute entgegen, nämlich David, Tom Barnard und Harry Owen. Und denen wollen die drei verständlicherweise nicht in die Arme laufen, also ziehen sie sich wieder ins Schulgebäude zurück.
Wir nähern uns dem Ende des Buches, Kapitel 17, das vorletzte Kapitel, der letzte Hinweis. Holly, Belinda und Sam rennen zurück zum Hintereingang. Der ist aber leider verschlossen. Der Hausmeister ist wohl gerade dabei, die Schule für die Nacht fertigzustellen. Dann trennen sich die drei. Belinda will nämlich unbedingt nach Tracy suchen. Die weiß ja noch nicht, dass da Ganoven im Haus rumlaufen und will sie warnen. Holly und Sam sollen aber versuchen, irgendwie aus der Schule rauszukommen, um Hilfe zu holen. Holly und Samantha gehen durch die Schule. Sie wollen zum Haupteingang. Denn wenn die Ganoven jetzt in der Schule rumlaufen, dann ist der Eingang wahrscheinlich frei. Fenster einschlagen wollen sie nicht. Die sind natürlich auch verschlossen. Das heißt, da kämen sie so auch nicht raus. Aber das würde ja Krach machen. Vielleicht würden das die Ganoven dann mitkriegen. Als sie am Haupteingang ankommen, können sie aber ganz dramatisch noch hören, wie gerade die Tür von außen zugesperrt wird. Sie sehen den Hausmeister auf seinem Fahrrad wegfahren. Er ist zu weit weg. Sie können nicht mehr um Hilfe rufen. Und jetzt sind sie in der Schule mit den Ganoven eingesperrt. Sam weiß aber, dass es hier auch noch ein Telefon gibt, nämlich in der Krankenstation. Das heißt, dort könnten sie hingehen. Die ist im ersten Stock. Sie laufen leise hoch. Da hören sie plötzlich ein Geräusch. Ich habe mir das ganz dramatisch dann wirklich so vorgestellt. Die schmeißen sich auf den Boden. Holly robbt auf dem Boden dann zu einer Glastür, weil man kann hier überall durchschauen. Sieht aber zum Glück, das Geräusch kam von Tracy, die gerade am Zeichensaal vorbeigeht. In dem Moment öffnet sich die Tür. Tom und David kommen raus. Tom reagiert sehr schnell, greift sich Tracy, bedroht die anderen beiden und sagt, kommt mal her. Damit sind jetzt Holly, Tracy und Sam im Zeichensaal gefangen genommen worden. Und es wird klar, was David denn mit diesen ganzen Leuten hier jetzt zu tun hat. Denn Barney wollte das Geld von David haben. David hat das Geld aber nicht. Er hat gesagt, ich kann dir was Besseres geben, ein ganz wertvolles Gemälde. Irgendwie hat er wohl, so wie ich es verstanden habe, keinen wirklichen Plan gehabt, was er damit erreichen wollte. Das Gemälde ist irgendwo in der Schule, wir müssen es noch suchen. David sagt jetzt, dass Holly wohl weiß, wo das Gemälde ist. Kommt mir auch ein bisschen weinerlich vor. Also er bittet sie quasi, sagt den Ganoven, wo das ist. Wobei er meines Erachtens auch genau weiß, dass Holly es auch nicht wirklich weiß. Er bringt es also auch die Kinder hier noch total in Gefahr. Holly lässt sich auf ein gewagtes Spiel ein. Sie möchte eigentlich nur Zeit gewinnen. Sie weiß ja, Belinda ist noch draußen und die wird bestimmt jetzt Hilfe holen. Sie muss also vielleicht nur ein paar Minuten Zeit gewinnen. Und deswegen sagt sie, das Gemälde ist im Keller. Der ist jetzt möglichst weit weg. Tom ist ja gewalttätig, er droht auch und man sollte ihn besser nicht unterschätzen. Wir blenden dann einmal kurz um zu Belinda. Die hat nämlich die ganze Gefangennahme ihrer Freundinnen gesehen und will jetzt aus dem ersten Stock runterklettern. Sie kann ein Fenster ganz leicht öffnen, kann sich durchquetschen, aber irgendwie bleibt ihre Jacke an einem Haken hängen. Sie kommt also gar nicht zu dem Regenrohr, muss also unverrichtete Dinge aufgeben. Auf die Idee, ins Erdgeschoss zu gehen und ein Fenster einzuschlagen, kommt sie jetzt hier nicht. Ist auch verständlich, weil im Moment ist alles ziemlich panisch hier. Zurück bei den Ganoven führt Holly die jetzt auf verschlungenen Wegen in den Keller, auch wenn sie erst seit 2-3 Wochen in der Schule ist. Sie kennt sich doch schon sehr gut aus. Sie will Zeit schinden. Tracy macht dann noch einen dummen Spruch, dass die Ganoven sich doch bestimmt total stark vorkommen, wenn sie 3 kleine Kinder einschüchtern können. Das erinnert auch wieder ganz frappant an Tarzan von TKKG, der auch mal so einen tollen Spruch gemacht hat mit Softeis, als Gabi entführt wurde. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, Tarzan und Tracy wären ein super Paar, beide strotzen nur so viel Energie. Und wenn der eine keine Lust mehr hat, nach dem Bahnhofsviertel auch noch das Schlachthofviertel nach Falschgeld zu durchsuchen, dann springt der andere ein. Da könnte man bestimmt eine gute Fanfiction draus schreiben. Die Ganoven, Holly, Tracy und Sam sind jetzt in der Eingangshalle. Hollys Blick fällt auf das große Porträt von Winifred Brown Davis. Und jetzt fällt Holly wie Schuppen von den Augen. Sie hat den letzten Hinweis entschlüsselt. Sie weiß, wo das Originalgemälde der Weißen Lady ist.
Holly verkündet jetzt also, das Original der Weißen Lady steckt hinter dem Porträt von Winifred Bowen Davis. Sie nehmen das Porträt von der Wand, lösen es aus dem Rahmen und tada, tatsächlich, dahinter versteckt sich eine weitere Leinwand. Das Original von Hugo Bastable ist endlich gefunden. Jetzt gibt es noch einen kleinen Streit zwischen Tom und Harry, was denn mit den Mädchen passieren soll. Tom ist dafür, sie gleich umzulegen. Zeugen machen immer nur Probleme. Aber Harry setzt sich schlussendlich dann doch durch, indem er sagt, ja, komm, umbringen müssen wir sie nicht gleich. Es reicht doch, wenn wir sie mittelfristig aus dem Verkehr ziehen. Wir sollten sie einfach einsperren, bis wir uns aus dem Staub gemacht haben. Und daraufhin werden die Mädchen in einem Kellerraum zuerst gefesselt und dann eingesperrt. David hingegen wird nicht bei den Mädchen zurückgelassen. Tom will da kein Risiko eingehen. Er will erst sicher gehen, dass dieses Bild wirklich so wertvoll ist, wie David im Weiß gemacht hat. Bevor er das nicht hundertprozentig sicher weiß und sein Geld hat, wird er David nicht gehen lassen und Gnade ihm Gott, wenn der ihn angelogen hat. Harry entpuppt sich wohl auch noch als der ortsansässige Hehler. Er hat nämlich wohl schon Leute im Auge, die ihm die Weiße Lady abkaufen würden. Und so scheint es, dass die Ganoven sich jetzt erstmal ungestört aus dem Staub machen können. Aber sie haben natürlich die Rechnung ohne Belinda gemacht, die sich ja immer noch frei in der Schule bewegt. Die hat alles beobachtet und befreit die anderen Mädels jetzt schleunigst aus dem Keller. Und alle Mädchen beschließen, sie müssen David helfen. Deshalb schleichen sie den Ganoven erstmal hinterher. Und in der Eingangshalle, wo diese mittlerweile ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen haben und sich da verdünnisieren wollen, nutzen sie die Unaufmerksamkeit, die dadurch entsteht, dass David einen Fluchtversuch startet. Und das Ganze artet in einer allgemeinen Schlägerei aus, die, wie ich finde, relativ unübersichtlich lang und breit beschrieben ist, wer wem jetzt den Ellbogen vor die Brust rammt, den anderen am Arm packt, ihn über den per Schulterwurf auf den Boden befördert oder wem noch ein Bein stellt. Das Ganze geht jedenfalls so lange, bis plötzlich Polizeisirenen ertönen und die Polizei eingreift, Harry und Tom festnimmt. Belinda hat sich nämlich auch erinnert, dass im Krankenzimmer ja noch ein Telefon da ist. Und bevor sie im Keller die anderen Mädels befreit hat, hat sie schnell die Polizei gerufen. Am nächsten Tag dröselt sich jetzt wirklich alles auf. Sämtliche Beteiligten, die Direktorin Miss Horswell, der Zeichenlehrer Barnard, der Mystery Club und Samantha treffen sich in der Eingangshalle und Holly legt ihnen dar, wie sie denn jetzt den letzten Hinweis entschlüsselt hat. Ihr Blick ist nämlich gestern auf die Brosche gefallen, die Winifred Bowen Davis auf ihrem Porträt am Kleid trägt. Eine Elster-Brosche, just dieselbe Brosche, die die Weiße Lady auch auf der Kopie von Roderick Bastable trägt. Und da ist Holly jetzt der Geistesblitz gekommen. Winifred Bowen Davis ist die Weiße Lady. Und jetzt, wo man es weiß, kann man es auch erkennen, die Augenpartie der beiden Frauen ist identisch, auch wenn das Porträt von Winifred im Alter von über 80 gemalt wurde, sodass die Ähnlichkeit wohl nicht auf den ersten Blick so augenfällig ist. Die Hauslehrerin der Kinder von Hugo Bastable hat sich also von ihm getrennt, ist aber wohl nicht komplett aus der Gegend weggezogen, sondern hat nur ein paar Kilometer weiter eine neue Schule gegründet. Und das erklärt vielleicht auch, warum Hugo Bastable dieses wertvolle Bild überhaupt der Schule übereignet hat. Die aktuelle Direktorin Miss Horswell will sich mit dem Bild allerdings nicht weiter belasten. Das soll jetzt schnellstmöglich verkauft werden und mit dem Erlös will sie eine neue Turnhalle bauen. Das findet Belinda jetzt nicht ganz so prickelnd. Sie regt an, ob nicht vielleicht doch was Nützlicheres damit angeschafft werden könnte, so zum Beispiel eine neue Cafeteria oder vielleicht könnte man ja auch ein paar Ställe bauen, ein paar Pferde kaufen. Aber da dringt sie bei Miss Horswell wohl nicht besonders durch. Holly hat über diese ganze Story um die Jagd nach der Weißen Lady natürlich einen spannenden Artikel geschrieben für die Winformation und freudestrahlend überreicht sie den Steffi. Und diesmal wird er tatsächlich so gedruckt, denn Holly hat jetzt die Rückendeckung der Direktorin, die darauf besteht, dass dieser Artikel genauso unverändert auf jeden Fall in der Winformation erscheint und Steffi da nichts rumredigieren darf, was Steffi verständlicherweise natürlich mal wieder relativ stark wurmt. Außerdem darf Kurt Welford auch noch ein weiteres Bild anfertigen, diesmal vom Mystery Club unter dem Porträt von Winifred Bowen Davis. Dieses Bild wird im Tagblatt veröffentlicht und damit wird der Mystery Club gleich nach der Lösung ihres ersten Falls schon Stadtgespräch werden. Und die Mitglieder streiten sich jetzt noch ein bisschen freundschaftlich, wer denn schlussendlich den Fall gelöst hat. Und das nimmt uns praktisch unsere Kategorie Fallrelevanz schon vorweg. War es jetzt Holly, die den entscheidenden Hinweis entschlüsselt hat und letztendlich das Versteck der weißen Lady freigelegt hat? Oder war es doch Tracy, die mit ihrer unerschöpflichen Energie dafür gesorgt hat, dass sie nicht aufgegeben haben? Ohne Tracy wären sie zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht mehr in der Schule gewesen. Oder Belinda reklamiert für sich, ja, aber dass wir überhaupt in der Schule gesucht haben, das habt ihr nur mir zu verdanken, weil ich nämlich den Lageplan aus der Luft erkannt habe. Schlussendlich einigen sie sich aber darauf, dass es ja egal ist, wer jetzt genau den letzten entscheidenden Hinweis entschlüsselt hat. Wichtig ist nur, dass der Mystery Club seinen ersten Fall gelöst hat und darauf gehen sie jetzt mal wieder ein Eis essen und damit endet dieser erste Fall. Nachdem wir jetzt das ganze Buch besprochen haben, wollte ich nochmal auf den Anfang zurückkommen, nämlich wie gut passt eigentlich der Klappentext zu dieser Story? Ich finde als Teaser, dass man das Buch lesen will, funktioniert er gut, aber eigentlich ist er ziemlich unscharf und beschreibt nicht das, was ich nachher in der Story kriege. Erstens mal beschließen nicht Holly, Belinda und Tracy den Mystery Club zu gründen, sondern es ist allein die Idee von Holly. Und dann heißt es ja im Klappentext, es geht um das verschwundene Vermögen einer alten Adelsfamilie. Hä? Gut, es geht darum, dass die Bastables ihre Abtei verloren haben. Aber A, ist nie die Rede davon, dass es eine Adelsfamilie ist und B, ist das Vermögen nicht verschwunden, das hat Roderick einfach verprasst. Es geht um das Bild, das die Abtei vielleicht hätte retten können, aber irgendwie das verschwundene Vermögen einer alten Adelsfamilie hat mit diesem Fall, den wir gerade besprochen haben, eigentlich so gut wie nichts zu tun. Genauso finde ich, das Titelbild ist eigentlich ein sehr generisches. Ich kann mich jetzt an keine Szene erinnern, die das wirklich beschreiben würde, dass der Mystery Club nachts mit einer Taschenlampe irgendwo in der Stadt unterwegs ist, das passiert einfach nicht. Dazu dann noch, wie ich ja eben schon gesagt habe, die Darstellung, Holly hat lange braune Haare und Tracy kurze blonde und auf dem Titel sind die exakt gleich lang. Na gut, das ist künstlerische Freiheit. Ich will das jetzt auch gar nicht groß kritisieren. Ich sage nur, sowohl der Klappentext als auch das Cover spiegeln eigentlich nicht die Story wider, die ich innen drin vorfinde.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich einmal gefragt, ob Davids Fluchtplan denn überhaupt sinnvoll ist. Ja, wenn er aus Willowdale verschwindet, dann kann ihn Barney nicht mehr verfolgen und vielleicht auch zusammenschlagen, so wie er es mit seinem eigenen Bruder ja gemacht hat. Aber Barney hat ja schon gezeigt, dass er ziemlich rabiat ist. Wenn jetzt David abhaut, was wird Barney machen? Ich vermute, er wird sich vielleicht an seine Familie halten. Vielleicht wird er dann sich an den Vater von David halten, den unter Druck setzen. Und falls Barney irgendwie weiß oder rauskriegt, dass David und Sam ein Paar sind, dann wird er vielleicht auf Sam zugehen. Und selbst wenn er von ihr höchstwahrscheinlich das Geld auch nicht bekommen wird, dann wird er sie vielleicht als Druckmittel nehmen, einschüchtern, damit zukünftige Schuldner nicht auch auf die Idee kommen, abzuhauen. Ich finde, David macht in dieser Geschichte jetzt nicht so die allerbeste Figur. Bleiben die beiden zusammen?
Ich habe mich gefragt, warum das Bild der weißen Lady eigentlich so wertvoll ist. War Hugo Bastable ein berühmter Maler? Ich meine, dass es mittlerweile so wertvoll ist, weil sich da irgendwie ein Geheimnis drum rankt und jahrelang, jahrzehntelang nach dem Bild gesucht wurde, vielleicht. Aber offenbar soll es ja schon zu dem Zeitpunkt, als Hugo Bastable es der Schule gestiftet hat, wertvoll gewesen sein. Warum?
Und eine Frage noch. David ist zwar jetzt körperlich sicher, Tom und Harry sind ja im Knast und werden da wohl auch einige Jahre verbringen, aber David schuldet doch einem von beiden noch Geld. Er hat sich ja von Harry ganz legal Geld geliehen Ob Harry jetzt Wucherzinsen nimmt oder nicht, ist meines Erachtens dafür völlig egal. Er hat ja das Geld David gegeben und David hat es weitergegeben. Das heißt, entweder Harry oder Barney müssten doch eigentlich jetzt einen sogar einklagbaren Geldanspruch David gegenüber haben. Und das müsste doch wahrscheinlich auch aus dem Knast herausgehen. War es von Barney eigentlich klug, überhaupt diese Abtretung anzunehmen? Weil er hat ja danach eigentlich nur eine Menge Arbeit gehabt. Angenommen, Harry schuldet Barney 20.000 Pfund. Dann sagt Harry, naja, geh zu David, der schuldet mir 30.000 Pfund, dann kannst du die 10.000 auch noch behalten. Gut, dann hätte er einen Anreiz, aber dann musste er zuerst ja mal David einschüchtern. Und David, der jetzt kein Geld hat, sagt, nee, ich kann dir keine 30.000 Pfund geben, aber ich kann dir sagen, wo ein Bild ist, das ist vielleicht, ich rate jetzt mal, 100.000 Pfund wert. Und darauf lässt sich Barney dann auch noch ein. Zum Schluss muss er ja, um seine 20.000 Pfund zu bekommen, eine ganze Menge, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Arbeit reinstecken. Er muss das Bild selber suchen und er begeht eine ganze Menge Verbrechen, um überhaupt da ranzukommen. Da muss die weiße Lady aber wirklich sehr viel mehr wert sein, als man ihm am Anfang geschuldet hat. Beim Lesen war es jetzt ganz interessant zu sehen, an was erinnere ich mich denn noch? An die anderen Bücher, die ich vor über 20 Jahren mal konsumiert habe. Direkt aufgefallen ist das grüne Sweatshirt von Belinda und dass sie faul ist, das sind Dinge, die werden sehr häufig erwähnt. Mir war auch noch bewusst, dass, obwohl dieser Fall jetzt in Willowdale spielt, es einige Fälle gibt, die eben nicht hier sind. Was mir sofort einfiel, ist das Buch Ferien im Lake District. Ich habe keine Ahnung, warum ich an das Buch denke. Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Aber ich habe es abgespeichert als muss ganz toll sein. Und wir haben mittlerweile 15 oder so Mystery Club Bücher im Schrank stehen. Es gibt insgesamt 26, die anderen werden wir uns auch noch besorgen. Und wir haben den Vorgängerband vom Ferien im Lake District. Und weil hier im ersten Band ja eine Vorschau, also das erste Kapitel des zweiten Buches ist, haben wir aber nachgeschaut. Und in einigen Büchern, die wir haben, gibt es eine Vorschau auf das nächste Buch. Das heißt, ich kann dann zumindest mal das erste Kapitel nochmal lesen und nachschauen, ob es denn überhaupt wirklich ein gutes Buch ist.
Weitere Motive, die hier in dem Buch schon angelegt sind und die sich durch einige weitere Bände ziehen, an die ich mich noch erinnert habe, ist, dass Hollys Haus ja renovierungsbedürftig ist. Diese Baustelle, auf der sie sich die ganze Zeit aufhalten, die wird sich noch durch einige Bände durchziehen. Also es muss wirklich ein sehr olles Haus sein, das von Grund auf saniert werden muss. Auch die Nebenfiguren Steffi und Kurt werden uns öfters nochmal begegnen. Ich glaube, Steffi wird wahrscheinlich in jedem Band mehr oder weniger prominent mal erwähnt, weil die Schülerzeitung ja doch auch immer eine Rolle spielt für Holly. Kurt wird sich zum Teil so ein bisschen zum Love Interest von Tracy entwickeln, aber das hat auf gar keinen Fall den Stellenwert, den die Boyfriends in den drei Ausrufezeichen zum Beispiel haben, die ja einige Jahre später entstanden sind und wo wir ja auch schon eben gesagt haben, dass es da einiges an Parallelen gibt und der Mystery Club eigentlich so als Vorläufer für die Ausrufezeichen gedient haben könnte. Auch das Krimi-Brettspiel, was der Mystery Club entwickelt, wird, glaube ich, in weiteren Bänden ab und zu nochmal erwähnt. Leider wird es nie wirklich so ausgeführt, dass man sich vorstellen könnte, worum es da jetzt wirklich geht oder wie dieses Spiel funktionieren könnte. Es ist nur manchmal so ein Füller, wir haben gerade keinen Fall, was wollen wir denn heute Nachmittag machen? Ach, lass uns doch an unserem Brettspiel arbeiten.
Was ich beim Lesen des Namens Mystery Club sofort wusste, war der zweite Name, die Mystery Kids. Es gibt nämlich noch eine andere Serie, das ist in gewisser Weise eine Vorläuferserie. Das spielt nämlich in London und da ermitteln nämlich Holly Adams, die Holly Adams hier aus dem Mystery Club, zusammen mit ihren Freunden Miranda Hunt, die ist ja schon im Buch angesprochen worden, und Peter. Und mit den beiden hat sie auch jetzt noch Briefverkehr, nachdem sie nach Willowdale umgezogen ist. Es ist also so, dass Holly schon mal Mitglied in einer Dreierbande war, die Fälle gelöst hat. Dann ist sie umgezogen und dann hat sie einfach eine neue Dreierbande gegründet. Das ist mir so jetzt noch von keiner anderen Geschichte untergekommen, dass einer sich abspaltet, die erste Serie endet und wir starten eine zweite. Was aber durchaus Sinn macht, Denn wenn Holly jetzt 1, 2, 3 Jahre älter ist, kann man eine andere Zielgruppe ansprechen und auch andere Fälle daraus machen. Das fand ich einen ganz guten Kniff.
Interessant ist, dass Miranda und Peter jetzt hier nicht nur als Sidekick oder Brieffreundschaft auftauchen, sondern es gibt da tatsächlich auch 1 oder 2 Crossover-Bände, dass Miranda und Peter den Mystery Club, beziehungsweise eigentlich ja nur Holly, besuchen kommen und sie dann zu 5 ein Abenteuer erleben. Und ich glaube, es gibt dann auch einen Gegenbesuch, dass der Mystery Club die beiden anderen in London besucht. Und natürlich stolpern sie auch dort in einen neuen Fall.
Dann kommen wir jetzt zum Fazit. Zuerst mal das Negative von meiner Sicht. Ich fand den Blocksatz sehr schwer zu lesen. Die Seiten haben wirklich sehr, sehr viel Text. Und weil es keine Einrückungen und keinen größeren Abstand zwischen den Absätzen gibt und ich generell so ein bisschen das Problem habe, dass ich meist am Ende einer Zeile den Fokus verliere, musste ich immer recht viele Zeilen durchscannen. Wo war ich denn gerade? Ich habe sehr lange gebraucht, um das Buch zu lesen. Was mir stilistisch jetzt nicht gefallen hat, ist die fehlende Variation gerade bei den Redeverben. Gefühlt ist die Hälfte des Buches sagte Holly, fragte Belinda. Manchmal sogar im Wechsel 3, 4 Mal hintereinander. Was gerade im letzten Drittel des Buchs echt nervig war, war die volle Erwähnung der Namen. Es steht sehr häufig Harry Owen, aber inflationär häufig Tom Barnard. Manchmal auch in 4 Sätzen hintereinander. Mein Gedanke war dann, ich weiß, wie er heißt und ich weiß, welcher Barnard da gemeint ist, selbst wenn es noch den Kunstlehrer gibt, der ja auch Barnard heißt. Das fand ich sehr unschön und sehr schlecht zu lesen. Vielleicht ist das aber auch ein Ding im englischen Sprachgebrauch oder es war der Versuch, eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse zu machen, weil David wird eigentlich sehr häufig David genannt und der böse Tom Barnard dann halt Tom Barnard. Was mir inhaltlich nicht gefallen hat, das habe ich ja schon angesprochen, ist diese lange Hintergrundgeschichte. Es hätte für mich völlig gereicht zu sagen, hier haben wir ein Bild, es gibt 3 Hinweise, entschlüsselt sie. Und das Originalbild ist viel Geld wert. Was mir inhaltlich auch nicht gefallen hat, das hast du ja schon angesprochen, ist die Nötigungsszene mit Belinda, die ja gezwungen wird, Ballon mitzufahren. Ich fand das auch bei weitem nicht lustig. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Szenen in manchen Kinderbüchern oder Filmen. Wenn Kinder im Schwimmbad sind, eine Angst vorm Wasser hat, dann wird er reingeworfen oder getunkt. Da kann sonst was passieren, mag ich nicht. Man könnte sich da auch mal die Frage stellen, ob Belinda das ihren Eltern gesagt hat und ob die dann irgendwas unternehmen, ob die vielleicht Holly und Tracy dann anzeigen. Das muss man allerdings ignorieren, weil sonst könnte man das Buch hier abbrechen. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit dem Negativen, denn es gibt ein großes positives Aber. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Buch ist, dass sehr viel in der Schule stattfindet. So Szenen mag ich immer, deswegen höre ich auch ganz gern die Funkfüchse. Und der Showdown, wo ja quasi die letzten 3 Kapitel mehr oder weniger live in der Schule stattfinden, das war echt gut, das fand ich auch spannend, das habe ich gerne gelesen. Auch gut aufgebaut war, dass die Informationen über die Protagonistinnen so nach und nach reinkommen, dass man also nicht am Anfang alles auf einen Schlag vorgesetzt bekommt, so nach dem Motto, hier ist Worldbuilding, lies und dann geht's los, das war gut verteilt. Mir hat gefallen, dass es die Ballonfahrt gab. Wie gesagt, lassen wir den Teil mit, wir zwingen Belinda mal weg. Sowas finde ich gut, das höre ich auch gerne in anderen Hörspielen. Und auch, dass sie von oben etwas gesehen haben, was sie von unten nicht gesehen haben, nämlich die Silhouette der Schule und damit den Plan, das fand ich eine gute Idee. Auch interessant war, dass es mal um römische Ziffern geht. Ich habe lange überlegt, ob mir irgendwie ein Buch oder ein Hörspiel einfällt, wo so etwas auch eine tragende Rolle spielt. Zumindest bei den Serien, die ich lese und was mir präsent war, ist mir da gar nichts untergekommen. Das Einzige am Rande, was mir eingefallen ist, ist Mark Brandes, der mal in irgendwelchen Raumschiffen fliegt. Und ich glaube, eins heißt mal Delta 7 und das 7 wird halt VII geschrieben. Aber ansonsten sind römische Ziffern in dem, was ich lese, überhaupt nicht präsent. Insgesamt fand ich es durchaus einen soliden Fall, auch wenn so eine Schnitzeljagd und eine Suche nach einem Altgemälde jetzt nicht unbedingt meine Sache sind. Ich finde, es war ein okayer Einstieg und wenn ich das Negative mal kurz ausblende, dann hat es mich zumindest neugierig gemacht. Ich fand auch die Charaktere, bis auf den einen Einschub, durchaus sympathisch, sodass ich, wenn ich das Buch als erstes gelesen hätte, als Kind gesagt hat, ja, da kann man sich mal die anderen ausleihen und sich die mal anschauen. Ich würde ihm also ein Neutral geben.
Da habe ich jetzt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Für mich war es auch ein solider erster Fall, der Lust auf mehr macht. Also wenn man das wirklich als ersten Band der Serie gelesen hätte, hätte ich durchaus in den zweiten Band auf jeden Fall noch reingelesen. Ich muss dir recht geben, diese inflationäre Harry Owen und Tom Barnard hat mich irgendwann auch genervt. Über alles andere habe ich relativ schnell hinweggelesen. Also mit dem Satz hatte ich jetzt weniger Probleme. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Redeverben, wie du sie genannt hast, einfach überflogen habe. Ich habe Anführungszeichen oben gesehen und dann ist mein Blick einfach bis zum nächsten Namen weitergeflogen. Und ob das jetzt fragte, sagte oder rief aus war, habe ich gar nicht bewusst mitgekriegt. Ich habe im Zuge dessen, dass wir ja jetzt einige Bände uns zugelegt haben, den einen oder anderen nochmal gelesen. Alle habe ich noch nicht geschafft. Insofern habe ich da auch ein paar Bände gefunden, die ich besser fand oder die ich nicht so gut fand. Geheimnisvolle Spuren ist jetzt, glaube ich, auch nicht mein Lieblingsband vom Mystery Club. Da ich aber auch nicht mehr alle so wirklich auf dem Schirm habe, könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, welches mein Lieblingsbuch ist. Aber ich glaube, Ferien im Lake District, daran erinnere ich mich auch noch. Ich erinnere mich nur an eine einzige Szene, dass Holly sich irgendwo von der Klippe abseilt. Aber wie der Fall ist, müsste ich auch jetzt nochmal reinlesen, erinnere ich mich leider auch nicht mehr. Wie gesagt, für mich ist es ein solider Fall. Nicht der beste des Mystery Clubs, aber auf jeden Fall auch kein Totalausfall. Macht Lust auf mehr, kriegt von mir tendenziell einen Daumen nach oben.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Der Themenblock Origin Stories geht im nächsten Monat weiter. Wir besprechen den ersten Band von Geheimagent Leonard, seine Ausbildung, und wir werden eine ganz besondere Schule dabei kennenlernen. Bis in 4 Wochen.